Willkommen zurück bei Laupreneur. Es freut mich, dass du wieder dabei bist. Ja, 30 Jahre sind eine sehr lange Zeit. Und genau so lang ist mein heutiger Gast Meinhard Cirese bereits als Rechtsanwalt tätig. Ein Tiroler, den er schon vor Jahrzehnten in die Hauptstadt verschlagen hat. Er ist ein renommierter, äußerst erfahrener, aber vor allem bodenständiger Markenrechtler, der sich selbst gerne als Gemeindebauanwalt bezeichnet. Diese Folge ist mit Abstand die längste in der Geschichte von Laupreneur und das hat einen guten Grund. Meinhard erzählt mit einer Mischung aus Charme, Witz und ehrlichem Pragmatismus von seinen Erlebnissen und Beobachtungen. Er ist meiner Meinung nach ein Anwalt der alten Schule, der sich aber keineswegs gegen die Entwicklungen der Zeit sträubt. Ganz im Gegenteil, er beschäftigt sich intensiv mit der Zukunft des Rechtsanwaltsberufs und den Herausforderungen, die auf die Branche zukommen. Viel Spaß beim Hören! Mich freut es wahnsinnig, dass du heute da bist und ich bin ehrlich gesagt das erste Mal ein bisschen nervös. Du machst mich nervös.
Ja, hallo, recht herzlich willkommen für die Einladung. Da gibt es keinen Grund zu nervös. Wir schaffen das gemeinsam.
Naja, aber ich habe da so einen Profi gegenüber sitzen. Du feierst ja jetzt bald dein 30-jähriges Jubiläum als selbstständiger Rechtsanwalt, wenn ich das jetzt richtig recherchiert habe. Und ich glaube, du kannst wahnsinnig viel erzählen. Du hast wahnsinnig viel Erfahrung und ich bin da wirklich gespannt auf alles, was du heute im Podcast teilst.
Ja, wo soll ich da anfangen?
Wie ist denn überhaupt dazu gekommen? Warum bist du denn überhaupt Rechtsanwalt geworden und das ist jetzt warum bist du es noch immer?
Die ist, wenn ich jetzt in den Rückspiegel schaue, auch eine Antwort gibt einer logischen, geradlinigen Karriere. Aber wenn man das sich näher vor Augen führt, dann waren das alles mit viel Unsicherheiten, viel Zufällen, verschiedene Weggabelungen, wo man halt die Entscheidung hat, geht mal links, geht mal rechts oder bleibt man überhaupt stehen, wie das halt im Leben so kommt. Und um das für die Zuhörerinnen und Zuhörer ein bisschen anschaulicher zu machen. Ich habe also mein Diplomstudium Jus in Innsbruck absolviert.
Ein Tiroler.
Ja, ein Tiroler, ein migrierter Tiroler. Die letzte Prüfung absolviert, damals noch vor digitale Zeit, bis also dieser Magisterdiplom ausgestellt war, hat es eine Zeit gedauert. Ich gehe auf die Uni ans Dekanat, um zu schauen, ob ich endlich diesen Bescheid bekomme. Habe mir überlegt, na, was machst du jetzt? Jetzt hast du ein Studium. Ich habe keine Juristen in der Familie, weil ich nicht wusste, was ein Anwalt macht. Es waren nur Gezeiten, es gab kein Internet. Das heißt, alles, was man wusste, wusste man nur durch analoges Besprechen oder durch eine Zeitung im Print zu lesen. Und klar war man nach dem Studium, dass man heute halt Arbeitsrecht machen kann oder Erlegenschaftsrecht, Familienrecht, was auch immer. Aber was jetzt ein Anwalt wirklich macht oder ob ich Anwalt werden will, das war für mich völlig unklar. Ich stehe also relativ unentschlossen und ohne irgendeinen Plan da vor dem Dekanat und denke mir, na ja, aber vielleicht eine Dissertation. Also schreiben mag ich, schreiben gefällt mir. Eine Dissertation wäre doch eine Geschichte. Außerdem brauche ich da nicht sofort arbeiten.
Ja.
So, ich habe also den Plan einer Dissertation, stehe vor dem Dekanat und sehe da einen Ausschreibung einer Stelle. Universitätsassistent, Institut für zivilgerichtliches Verfahren, Professor König, ganztätig. Denke ich mir, ha, das wäre doch die Idee. Ich gehe zu dem Institut als Assistent, krieg eine tolle Betreuung, hab gute Ressourcen, Zugang zur Bibliothek, hab Kollegen, die mir ein bisschen weiterhelfen können. Also das wäre eigentlich das Optimum. Da war aber ein Problem.
Welches denn?
Ich bin beim Professor König, das war die vorletzte Prüfung, durchgeführt.
Oje.
Also so, und zwar durchgeführt, er war ganz normal in der Prüfung, aber ich habe halt irgendwie falsch oder zu wenig oder auch nicht gelernt. Und bin also mit einem jämmerlichen Abgang da beim ersten Mal rausgegangen. Da haben wir gedacht, naja, also mein Leistungsausweis für einen Assistenten an dem Institut, der darin besteht, dass ich dort durchgefallen bin, das kommt nicht gut rüber, das kann ich vergessen. Ich schaue auf der schwarzen Tafel da weiter und sehe, oh, noch was Interessantes. Universitätsassistent gesucht, ganztägig, Institut für Finanzrecht, Professor Leonard Dorath. denke ich mir, also Finanzrecht, das wäre doch besser. Weil Finanzrecht, das brauchst du immer. Sei es ein Anwalt, ein Steuerberater oder ein Unternehmensjurist. Ich habe zwar nicht gewusst, was ein Unternehmensjurist ist.
Aber es klingt gut.
Steuerrecht, das ist die Geschichte.
Mhm.
Da war aber ein Problem. Ich bin beim Professor da halt auch durchgesaust. Ich bin immer bei ihm in der ersten Bank gesessen und wir haben toll diskutiert, Steuerrecht rauf und runter, aber bei der Prüfung habe ich mich jetzt so dämlich angestellt, dass ich also auch da hinausgeflogen bin. So, jetzt war ich also da vor der Tafel und habe mir gedacht, so, ich habe einen Plan und ein Ziel, eine Dissertation in einem Institut und zwei schlechte Lösungen, weil es waren nur zwei Stellen, wo ich jeweils durchgefallen bin.
Mhm.
Und naja, das wird nichts, gehe also wieder heim. Und während ich dann nach Hause gekommen und dachte, aber meine damalige Lebensgefährtin und spätere Frau hat die BWL-Studium kennengelernt, hat also BWL absolviert, war dann beim Steuerberater, hat schon während Studiumsteuerberatung gemacht und hat zwei Matura und Bilanzbuchhalter und Hacken, war also Buchhaltung und Kostenrechnung und Lohnverrechnung und all das, was man halt so braucht. Ich habe mir gedacht, so, der ideale Plan für mein Leben besteht doch darin, mit mal jetzt doch mit dem Steuerrecht zu widmen und mit meiner Frau gemeinsam eine Kanzlei aufzubauen. Also das haben wir mir schön vorgestellt. Wir machen es da in Innsbruck selbstständig, bauen unsere Kanzlei auf, sind privater Team, sind beruflicher Team, gründen eine Familie, Kinder, Großeltern in der Nähe, Bekannte und Verwandte, alles in der Nähe und muss Tiroler nicht verlassen, links die Berg, rechts die Berg. Also einfach das Paradies schlechthin.
Ja.
So, dann habe ich diesen Plan noch einmal überlegt, also der war irgendwie so logisch, so klar für mich. Da habe ich mir gedacht, eigentlich muss ich mich doch beruflich von meiner Frau emanzipieren. Und bin daraufhin also zum Professor König in dieses Institut hin und hat da einen Termin ausgemacht. Stehe also vor ihm da am Teppich und sage, ja, das rote Professor, erkennt mich breit an. Und mir dachte, oh, das schaut nach Wiedererkennung aus. Hat mich vorhin hingesetzt, sage, Herr Professor, jeder bitte, ich möchte gern bei Ihnen eine Dissertation schreiben.
Mhm.
Also, das Thema, ich bin da für jeden Vorschlag offen und dankbar, ich habe eh nicht gewusst, wie ich schreiben soll. Er schaut mich an und sagt, Herr Kollege, am letzten Samstag in der Tiroler Tageszeitung, da war ein Urteil abgedruckt. Und ich dachte, interessant, da können Sie was dazu schreiben. Weil in der ZPO, in der Zivilprozessor, da steht nichts dazu.
Mhm.
Und wer darf das abdrucken? Warum und wieso? Oder nicht? Und was gehört da rein oder so? Sag ich, naja, okay, ja. Sag er, gehen Sie raus und überlegen Sie sich das. Und wenn Sie das machen wollen, kommen Sie wieder. Und wenn Sie es nicht machen wollen, dann halt nicht.
Mhm.
Stehe auf und sage, Herr Professor, geht noch bitte. Sagt er, was wollen Sie noch? Sag ich, habe gesehen, da ist eine Stelle ausgeschrieben. Also ich würde ja gern bewerben wollen, wenn es irgendwie einen Sinn macht. Sagt er, ja, Herr Kollege, jetzt muss ich mir schon überlegen und kommen Sie in einer Woche wieder. Nach einer Woche stehe ich also wieder bei ihm auf der Matte und sage, ja, jetzt bin ich da und wie schaut's aus? Sagt er, ja, er hat nachgedacht, Herr Kollege, Sie können bei mir sofort nächstes Monat anfangen als Universitätsassistent. Der Clou an der Geschichte war der, das habe ich erst später erfahren, ich war der bestgeeignete und qualifizierte Kandidat überhaupt, weil sich keiner an das Institut hingebracht hat. Also das okay. Waren zwei Professoren, der andere war irgendwie so, dass man die Prüfung eigentlich nur bei günstigem Wind und ohne Föhn überlebt hat. König war zwar hart, aber war fair.
Mhm.
Und es hat eigentlich so geheißen in der Studentenschaft, also wenn du zweimal dort fliegst, dann musst du dem Institut großräumig ausweichen.
Mhm.
Großräumig hat geheißen, geh nach Salzburg. Also ich stehe da vor ihm und sage, ja, fein, danke, das ist also toll. Diese Stelle und übrigens, ich würde schon ganz gern diese Dissertation schreiben. Drückt er mir die Tiroler Tageszeitung in die Hand, die jetzt 10 Tage alt war, und sagt, schauen Sie, da ist der Untersuchungsgegenstand drinnen, damit Sie überhaupt wissen, worüber Sie schreiben sollen. Denkt mir auch gut und gehe also da Richtung Tür, holt er mir zurück, sagt, hey Kollege, aber Sie brauchen schon einen Zweitbegutachter. Ui, ich habe mir gedacht, naja, klar, aber an das habe ich auch wieder nicht gedacht. Sagt er zu mir, na, machen Sie Folgendes, im Handelsrecht unten gibt es einen neuen Professor, heißt Gammaret, kommt vom Gericht, ist aus Wien. Gehen Sie runter und sagen Sie und schauen Sie, vielleicht nimmt er Sie als Zweitbegutachter.
Mhm.
Ich schaue, habe mit dem noch nie was zu tun gehabt, der war ganz neu auf der Uni, denke mir, naja, nun was Neues. Schaue, wenn er da ist, gehe also unten hin, sage, ja, grüß Gott, Herr Professor. Ich bin der Assistent von Professor König, mein Chef schickt mich. Und zwar, er hat mir ein Dissertationsthema gegeben, wo er gemeint hat, Sie wären der ideale Zweitbegutachter.
Mhm.
Wäre das bitte möglich? Er sagt, ja, Kollege, gern, schreiben Sie und dann kommen Sie und schauen wir das an. Gut, ich beginne also meine Assistententätigkeit. bin Tag und Nacht auf der Uni selbstverständlich und arbeite, nicht? Und nach einem Jahr sagt der König zu mir, Herr Kollege, ich habe irgendwie das Gefühl, bei Ihnen geht nicht viel weiter. Also das letzte Dissertantenseminar, wo Sie da Ihre Arbeit vorgetragen haben, das war keine Glanzleistung. Also ich sage Ihnen, irgendwie, was ist da los? Sage ich, ja, da hat er also ein Problem. Das Problem bestand eigentlich darin, dass ich eigentlich meine wirtschaftswissenschaftliche Dissertation geschrieben habe. Und das durfte aber dann keiner wissen. Daher war es im Geheimen meine erste Dissertation geschrieben. Und stand also vor dem König da und das konnte ich mir auch nicht sagen. Also sage ich, mach seitdem, aber das steht hinten an. In meiner Not habe ich mir gedacht, naja, Herr Professor, es ist ja so, es gibt keine Fachliteratur, es gibt ein paar Entscheidungen, die habe ich auskopiert, aber wissen Sie, ich brauche ein bisschen Praxisinput. Na, sagt er, warum sagen Sie das nicht gleich oder früher? Was meinen Sie jetzt mit Praxisinput? Sag ich, ja, da gibt es in Wien eine Kanzlei, schön, Herr Barfus Dottler, dort gibt es den Rechtsanwalt Wiltschech, das ist so der UWG-Papst, der hat manche große Gesetzesausgabe herausgegeben zum UWG. Ich glaube, dort könnte man Informationen bekommen. Naja, sagt er, dann machen wir das halt. Ruft seine Sekretärin, sagt er, machen Sie einen Termin mit Professor Barfus aus, mein Assistent kommt. Boah, denke ich mir, natürlich. Ein paar Tage später sagt er zu mir, Kollege, also der Termin steht, 14 Tage oder sowas, fahren Sie nach Wien. Sie kriegen dort die Informationen, die Sie brauchen. Mehr kann ich für Sie nicht tun, den Rest müssen Sie selber machen, entweder Sie schaffen es oder Sie verbocken sollt. Gut, da stand ich wieder vor einem Problem, weil ich war noch nie in Wien. Ich war nicht, wo Wien ist, ne? Das Amt da von einem Bezirksstadion da in Tirol. Aber ich habe eine Tante gesagt, du, ich komm schnell besuchen. Also ich war begeistert und bin also da. 14 Tage später beim Professor Barfus Duchlaum, schöner Barfus Dogler gesessen. Professor Barfus, ein kleiner, gedrungener Mann, aber ein surfender Mann sitzt da vor mir. Einen edelsten Tweed an zu dumpf. Ein Dreiteiler, eine Krawatte, das Stecktuch im selben Muster, so ein Bensley-Muster, eine gut gerenderte Brille, ein Siegelring, manikürte Fingernägel. Also ich bin da gesessen und mir gedacht, wow, erstmalig habe ich einen Wirtschaftsanwalt wirklich einen lebendigen See. Ich habe mir 5 Fragen vorbereitet und ich dachte, das wäre vielleicht nicht schlecht. Und zwar habe ich mir die Entscheidungen rausgesucht, wo die Kanzlei schön gewonnen hat. Und zwar sind die Entscheidungen, die ein bisschen ausgefallen waren. Ich dachte, naja, dann schaut es doch nach Interesse aus. Ich fange mit der ersten Entscheidung an, Barfus unterbricht und sagt, Herr Kollege, ich verstehe kein Wort, was Sie von mir wollen. Aber wissen Sie was? Ich zur Sprechanlage, da zur Haussprechanlage gehen, drückt drauf und brüllt da hinein. Wenzel, bist da, komm um, schnell! 2 Minuten später steht Rechtsanwalt Wiltschech. Also der UWG-Papst vor mir. Warum? Wie passiert hier da wieder? Er steht also da vor mir, setzt sich her und ich beginne also mit meinen Fragen. Frage 1, 2, 3, 4. Und der Wiltschech erklärt mir, erzählt mir das, was in den Entscheidungen drinnen steht. Und ich habe mal nachgefragt. So nach 20 Minuten habe ich gemerkt, na Baufluss ist das auch schon alles lästig. Also irgendwie war das alles eine sinnlose Geschichte. Und da sagt, na Kollege, also wenn Sie keine Fragen mehr haben, dann war es das. Ich stehe auf und sage, Herr Professor, ich hätte noch eine Bitte, eine Frage. Also, was wollen Sie noch? Sag ich, naja, also wenn es geht, ich würde gerne bei Ihnen einen Job bekommen. Kann ich als Konzipient bei Ihnen anfangen? Und dann habe ich gesagt, ja, selbstverständlich. Oh, halt mir gedacht, wie geht das?
Das ist schnell gegangen.
Man muss ja irgendwie noch bedenken, nicht ganz schön, Herr. Also auch damals, international, die Juniorpartner, alle ein Doppelstudium oder 1 oder 2 LLM in Amerika studiert, in UK studiert, in amerikanische Anwaltskanzleien gearbeitet, alle perfektes Englisch. Das war ja, alle haben Juridikum studiert, das war ja eine andere Welt, nicht? Ich komme aus der Tiroler Provinz mit einer angefangenen Dissertation und sage ich mir, also hier arbeiten. Und er sagt dann zu mir, der Bauer, dann machen Sie also mit meiner Sekretärin einen Termin aus und dann fangen wir jetzt an bei. Hurra, denken wir vorne nach Innsbruck zurück. 3 Tage später laufe ich dem König über den Weg, sagt, guten Tag, Kollege, haben Sie endlich alle Informationen? Sag ich, ja, freilich. Er sagt, genau, werden Sie jetzt wohl fertig mit Ihrer Arbeit? Sag ich, ja, aber ich habe nicht nur die Informationen, ich habe auch einen Job dort. Aha, sagt er, wie ging das? Sag ich, naja, die haben mir einen Job angeboten, nicht? Aha, so, und wann fahren Sie dann? Naja, sagt ihr, der Job geht in einem Jahr los. Aha, sagt er, na gut, dann haben sie es auch. Ja, Zeit jetzt für die Arbeit. So, ganz so nett, weil ich habe en passant auch noch beim OLG Wien meine Gerichtspraxis aufgegleist. Also ich bin jetzt noch 2 Monate da und dann bin ich weg. So, der langen Rede, kurzer Sinn. Es waren eigentlich immer noch Zufälle in der ganzen Geschichte. Irgendwie halt einer den Anwalt und so weiter. Und dann noch ein kurzer Ausflug dazu noch. Ich bin da dort vor der Eintragung. habe also meine Dissertation gehabt und mein Doktorat, geht das Telefon. Ja, du hast gesagt, Dittrich hier. Oh, denkst du, ich schon hab gedacht, Professor Dittrich, war damals Sektionschef im Justizministerium, zum Urheberrecht macht, Herausgeber, manche große Gesetzesausgabe zum Urheberrecht. Also, ja, sagt er zu mir, Herr Kollege, Sie haben doch beim Gammarit dissertiert. Oh, denkst du, woher weiß der das? Ich würde Ihnen anbieten, wollen Sie nicht Ihre Dissertation bei mir in der Özkom-Schriftenreihe publizieren? Da waren also zwei Optionen, ging es durch mein Gehirn. Die erste Option, das war so die naheliegende, wissen Sie, es ist ja so, ich mache mich trotzdem selbstständig, ich weiß ja auch nicht. Und dieses Thema, und jetzt habe ich mich jahrelang damit befasst. Ich kann das Thema nicht mehr sehen, dieses ganze dämliche Thema. Dann habe ich während ich also da so nachgedacht und geschluckt habe und gedacht, aber die Option 2 ist einfach da. So toll, Professor Werner, so, ja, kennst du, meinst du, dass du den Kontaktparten machst? Damit hat er mal wieder ein Problem, nicht? Weil jetzt stehe ich da und denke mir, also wenn ich den Manns jetzt Verlag das schicke, dann wird der Lektor dort den Kopf schütteln und sagen, wieder eine hepperte Dissertation, die keiner braucht, keiner interessiert. Wieder nur Theorie, also man dachte, also wenn ich jetzt schon Ja sage, dann muss ich das irgendwie anders machen. Gesagt, getan, also die ganze Arbeit wieder komplett umgeschrieben und komplett gemacht, damit sie halt irgendwie praxisorientierter.
In welchem Zeitraum?
Ja, passt. Na, ich weiß auch nicht, so halt irgendwie, ja, halt zwischen Weihnachten und Neujahr oder danach, das ist alles irgendwie verschwunden. Von meinem Begriffnis. Also alles umgeschrieben und das dann also 95 irgendwann bei Lanz veröffentlicht. Und nun ist es ja so, die Höflichkeit gebietet es ja, dass man eine Dissertation und auch wenn man sie veröffentlicht, irgendwie all denen, die beteiligt waren, huldigt und sich bedankt, dass es den Eltern los, die an ihnen die Welt gesetzt haben und sie vielleicht auch die Studium ermöglicht haben, geht dann über die Lebensgefährtin Gattin oder was auch immer, die geduldig zugeschaut hat und geht bis zum Lektor und zu einer Sekretärin, die getippt hat. Ich habe das anders gemacht und mir gedacht, also irgendwie, mir kommt vor, ich danke mal dem Professor König, dass er das tolle Thema gefunden hat. Das ist wirklich ein tolles Thema zum schmalen Gebiet. Und na, dann sage ich also Professor König, herzlichen Dank und Assistent dort und habe das halt ein bisschen ausgeschaut.
Was war denn das Thema überhaupt?
Ne? Das ist ein Recht der Urteilsveröffentlichung. Das ist also ein ganz schmales Thema, ist ein Paragraph im Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb. Ich habe daraus also eine komfortable Dissertation gemacht, das mittlerweile in vierter Auflage bei Manz erschienen. Und habe da also wirklich als Tiefbrettbohrer bis hinuntergebohrt, wie das alles macht und tut und kann. Und das ist ein ganz schmales Gebiet, so ein Manz-Paragraphen. Aber dafür habe ich mich da in die Nische hineingesetzt und es war kein zweiter drinnen. So, und das war ein tolles Thema, von dessen Relevanz ich eigentlich keine Ahnung gehabt habe, bevor ich also das in die Publikation gebracht habe.
Ja.
Dann habe ich mir gedacht, so, und ich meine, der Gammarit, der war wirklich super. Der war damals UGH-Präsident des vierten Wettbewerbsrechtlichen Senats und der hat wirklich jeden Halbsatz korrigiert. Ich meine, das war halt dann irgendwie so eine rote Wüste, nicht? Was ich geschrieben habe, war halt nicht das, irgendwie, was man halt so sozusagen juristisches schön und gut formuliert. Ich dachte, also den Professor Gammarit, den muss ich schon danken, weil das war so wichtig. Und habe dabei aber nicht so wirklich eigentlich am Schirm gehabt, dass ich damit ja eigentlich die oberstgerichtliche Approbation dieses Publikation bekommen habe. Nicht? Weil wenn Gammarit sagt, Beurteiler ist und drunter schreibt, was er tut für das. Und dann habe ich mir also Baufuss noch für die Chance bedankt und bei Wildchef, was ich noch lernen durfte. Also alle, die noch irgendwie in halbwegs der Nähe zu der Arbeit gekommen sind und irgendwie juristisch relevant für mich waren, denen habe ich alle gedankt. Und ja, das hat dann dazu geführt, dass also dieses Werk vom UGH zitiert worden ist. Bei diesen Entscheidungen im UWG, wo man halt sich mit der Thematik befasst hat. Und immer dann, wenn ich so irgendwo brav in der Dissertation geschrieben habe, UGH sind wir sowieso, ist dann in irgendeiner der nächsten UGH-Entscheidungen drin gestanden, Sie oder VG Hitschweiß, Urteilsveröffentlichung, sei das sowieso. Und überall dort, wo ich einen eigenen Gedanken gewagt habe zu formulieren, ist dann meistens in den OGH-Entscheidungen gestanden, entgegen der Auffassung von Schirelser, muss man also bedenken. Aber ich denke mir, ja, immerhin habe ich mir was gedacht und auch wenn es was falsch war, aber soll nicht Schlimmeres passieren. Ja, und über diese Schienen bin ich dann eigentlich irgendwie hingekommen, wo ich am Anfang ja nie daran gedacht habe. Und für mich war das Learning draus, also die Erkenntnis, und ich glaube, das hat was fürs gesamte Leben, auch bei unseren Zuhörerinnen und Zuhörern. Wenn es Herausforderungen gibt, nehmt die Herausforderungen an. Auch auf die Gefahr hin, dass man scheitert, auch auf die Gefahr hin, dass man dann auch klüger ist, aber genau dieses Klügern, genau diese Anforderungen bringen einen im Leben weiter. Nicht philosophieren, was könnte ich tun, was möchte ich tun, was wäre gescheit und was könnte auch dem entgegenstehen, sondern machen tun und nur so kommt man im Leben
eigentlich weiter. Ja. Gut, und das heißt, du bist dann plötzlich in der großen Wiener Stadt gelandet. Wie ist es dann weitergegangen?
Naja, ich war also da in der großen Wiener Stadt, Kanzlei Schönherr. Ich meine, es war immer eine der besten Adressen auf dem Gebiet. Ist es heute noch, war damals international, ist heute natürlich international ganz gewaltig gewachsen. Aber die DNA dieser Kanzlei ist einfach super. Damals hat es keine Zuordnung gegeben zu Departments oder so. Ich habe da für den Professor Dockler Senior irgendwelche aktienrechtlichen Dinge geprüft. Aufgrund meiner Assistententätigkeit wusste ich zu wenigstens, wo man in der Bibliothek nachschauen muss zum Aktiengesetz. Dann Wilczek war ganz nett zu mir. Herr Kollege, 14 Tage Äußerung. Ich brauche das nach 7 Tagen. Schreiben Sie das einmal. Dann kriege ich es zurückkorrigiert. Herr Kollege, das und das haben Sie übersehen, aber eigentlich, es war schon brauchbar. Wow, habe ich mir gedacht. Also, der Weg ist beschwerlich, aber eigentlich, glaube ich, hätte es schon Potenzial. So, dann habe ich die große LU gehabt, also die große Legitimationsurkunde. Das heißt, dann ich darf also bei Gericht auch in den großen Verfahren, die für UWG, also von den Streitwerten her auch so vorgesehen sind, auftreten. Und wir hatten damals einen netten Kollegen, der als Konzipient tätig war, ein bisschen älter war als ich, und kommt zu mir und sagt, du, weißt du, ich habe eine nette kleine Kanzlei, da ist der Konzipient gegangen und der Juniorpartner sagt zu mir, ob ich nicht jemand wüsste, der so UWG macht und so. Ich habe an dich gedacht, möchtest nicht vielleicht dir die Kanzlei anschauen? Naja, habe ich mal so gefragt, wie diese Kanzlei heißt, das verschweige ich jetzt hier. Und es war damals so, es gab ein Trio am Wiener Markt, also war Wilczek einfach die Koryphäe, dann gab es einen zweiten, das war so ein typischer Wadelbeißer, ja. Einer von den Anwälten, egal, und wenn man gesagt hat, rechts hat er gerade Badu links gesagt, und wenn man jede Geschichte ging, also bis zur letzten Instanz hinauf und hinunter und immer und alles. Und der Kollege, der also da mir gesagt hat, da wäre diese Stelle frei, also gib mir also den Namen. Und hat meint, naja, also es wäre vielleicht gescheit, wenn ich mich dorthin Bewerbe vorstelle. So, jetzt sitze ich da und denke mir, du bist da eigentlich am Olymp gelandet, Kanzlei Schönherr, darfst dem Wilczek etwas zuarbeiten. Wilczek, da lernst du jedes Mal, wenn er da wieder irgendeinen Schriftsatz um die Ohren haut, weil halt irgendwas wieder nicht gepasst oder immer noch nicht gepasst hat. Also vom Olymp weg ist eigentlich doof. Und dann haben wir gedacht, ja, vom Olymp weg ist doof. Aber letztlich, das Leben bringt ja nur weiter, wenn man neue Herausforderungen sucht. Dann gehe also dort in die Kanzlei hin und sage, naja, ich komme also vom Wilczek. Und im Übrigen habe ich also das und das gemacht. Naja, sagen sie, gut, sie haben eh keinen Konzipienten. Kam also in eine kleine Innenstadtkanzlei, Ringlage, Altbau, Stilaltbau, also ein Traum. Ja, also der Traum bestand dann darin, mein Zimmer war 4 Quadratmeter in den Innenhof. Da waren also relativ einige Tauben, habe ich dann so gezählt. Ohne Kunstlicht ging es Tag und Nacht nicht. Alles Walnussholz vertefelt. Auch ein Ausklappbett war da.
Praktisch.
Ja. Ich konnte es aber nicht ausklappen, weil dann war das Bett im Konflikt mit dem Schreibtisch. Und ja, und dann habe ich halt dort mich hingesetzt und also mir gedacht, naja, jetzt hast du 1,5 Jahre Uni überlebt, 1,5 Jahre Wildcheck, jetzt kannst du 1,5 Jahre da auch noch überleben. Ich mache also diese 1,5 Jahre und habe die Anwaltsprüfung. Freitag die Anwaltsprüfung, Montag in der Früh komme ich also irgendwie durchaus gelöst in die Kanzlei. Senior-Boss steht vor mir, 2 Kopf größer, so eine Lesebrille auf, seinen dunkelblauen Anzug, Hose, Hosenträger, weißes Hemd, Birkenstock. Der ist immer mit Birkenstock gegangen und dann hat er gesagt, Kollege, das ist ein wichtiger Klient. Und dann hat er sich Schuhe angezogen und wenn es ein unwichtiger Klient war, dass ich Birkenstock anlassen. Und man dachte, da lernt man schon einiges fürs Leben. Ich komme also und er sagt, Sie haben die Rechtsanwaltsprüfung bestanden? Sage ich, ja, ich habe sie bestanden. Sagt er, ja, und ich nehme mal an, mit einem ausgezeichneten Erfolg. Sage ich, nein. Sag ich, na, immerhin mit einem guten Erfolg. Sag ich, nein. Ja, was dann? Sag ich, na, hab's einfach überlebt. Aha. Naja, auch egal. Da fragt nie wieder jemand danach, hat sie umgedreht und ist gegangen. Also das war sozusagen Menschenführung, wie man es halt damals gehabt hat. Vogel friss oder stirb. Und wenn du jetzt deine Prüfung hast, das ist auch völlig wurscht. Mhm. Dann kam die Eintragungszeit. Ich habe mir irgendwie gedacht, na, was mache ich jetzt? Bin ich eintragungsfähig in der Kanzlei, also zwischen dem Bett und dem Schreibtisch? Was mache ich? Das war so ein GSBR,
ja.
Die ja auch wieder toll funktioniert hat. Nicht? Senior Boss sagt, also lieber Junior Boss, wir haben eine nette Partnerschaft. Ich habe 60% des Gewinns und du 60% des Aufwandes.
Mhm.
Also einfach toll. Ich mir dachte, wie ich dort anknüpfen soll. Keine Ahnung. Ich habe irgendwie, kann es auf mich zugegangen. Ich habe mich auch nicht wirklich getraut. Und dann haben wir mal plötzlich, ist mir in den Sinn gekommen, es gab ja dieses Triumvirat und der dritte von diesen Kollegen, die also genauso ein Wadelbeißer war, auch eigentlich ein unangenehmer Kollege, weil man nie gewusst hat, der hat dann immer ins offene Messer laufen lassen. Zwar ein Sir von einem Kollege, so wie er da gestanden ist, aber halt, Jedenfalls, der hat zu mir einmal bei einer Verhandlung gesagt, wenn Sie einen Konzipienten wissen, Kollege, der quasi ein bisschen was versteht von dem, was Sie ein bisschen so verstehen, dann melden Sie sich oder geben Sie mir bekannt. Denke ich mir, naja, jetzt habe ich 3 so Kanzleien oder Stationen überlebt, jetzt rufe ich den an. Sag ich, ja, Kollege, ich habe einen Konzipienten für Sie mit Prüfung. Sagt er, aha, wie heißt der? Und sag ich, naja, eigentlich mich, also ich habe mich selber verkauft. Sagt er, gut, gehen wir essen. Sag er, und so, ja, sag ich, also ich würde jetzt irgendwie selbstständig, ich habe die Eintragung, es war Sommer, sagt 95, sagt er, na gut. Also machen wir es so, wir im Sommer brauchen wir sie einmal nicht, weil eigentlich da haben wir nicht so viel zum Tun. Sie können jetzt irgendwie ihre Zeit nutzen oder auch nicht und fangen sie im September an bei uns. Sie sind selbstständig, wir haben eine, was sich dann herausgestellt hat, vergesellschaftete Regiegemeinschaft. Sie kriegen eine kleine Unterstützung, das waren also, wenn man es umrechnet, so um die 5.000 Euro im Monat. Für das arbeiten sie für die Kanzlei, sie dürfen Akten abrechnen, aber wissen Sie, die Unterstützung geht also nur September, Oktober, November und Dezember können wir, wenn es bei ihnen knapp wird, um die halbe Unterstützung reden, aber länger nicht, dann müssen sie selber schwimmen.
Aber war das zum damaligen Zeitpunkt viel?
Grundsätzlich? Naja, das war damals also so vielleicht die 5.000 Euro, wenn man das umrechnet, das war nicht so wirklich viel.
Okay.
Nicht? Also es war gerade so, dass ich halt irgendwie meinen Kammerbeitrag decken konnte und halt die Versicherungen und die Miete dem zahlen musste.
Ja.
Die konnte ich also auch decken. Aber ich habe mir gedacht, naja, so viele Möglichkeiten habe ich jetzt auch wieder nicht. Also machen wir das. Das ist also das Thema vergesellschaftete Regiegemeinschaft. Regiegemeinschaft ist klar, wir waren 3 unabhängig selbstständige Anwälte plus ein Konzipient. Und die Vergesellschaftung hat darin bestanden, dass jeder den Umsatz, den er übers Jahr erwirtschaftet hat, also an die Kanzleileitung offengelegt und gemeldet hat. Kanzleileitung hat daraus den Anteil des Umsatzes jedes der 3 Anwälte berechnet. Und danach sind die gesamten Kosten der Kanzlei dann aufgeteilt worden. Das war eine faire Geschichte, also wirklich fair, nicht? Also je mehr ich halt arbeite, zahle ich halt mehr an den Kosten. Ist so, warum auch nicht? Ich meine, bekomme ja die Möglichkeit, Kanzleimandate abzurechnen. Und es war für mich wirtschaftlich eigentlich sinnvoll. So, und dann bin ich draufgekommen, naja, aber die Kosten der Kanzlei verursache ich ja nur zu einem geringen Teil. So, was darf man sich darunter vorstellen? Also es ist so, die Kanzleileiterin ist knapp bevor ich gekommen bin in die Karenz gegangen, war schwanger. Und die Lebensgefährtin des Kanzleiinhabers hat die Kanzleileitung übernommen.
Aha.
Na gut, also eine Kanzleileitung wird man brauchen vor digitale Zeit. Da muss jemand aufpassen und das organisieren und administrieren. Die soll ein Gehalt kriegen, keine Frage, ist eh klar. Ja, und der Kanzlei-Big Boss ist also dann inter irgendwie nach Südamerika geflogen und diese Markenrechtskongresse und die Crew nach Deutschland. Und da müssen wir schon Verständnis haben, also die Kanzleileitung muss da mit, weil die Kanzleileitung war für das Business Development ja mitverantwortlich und es war echt eine tolle Frau, ja. Also sie war also sozusagen auch repräsentabel und hat sich rausgekannt, war lang genug in der Kanzlei. Also jedenfalls, es waren dann die Reisekosten und Aufenthaltskosten von 2 Personen und damals waren halt so die Interkontinentalflüge dann doch relativ teuer.
Ja.
Und wenn man nach Südamerika fliegt für einen Kongress mit 3 Tagen, rentiert sie auch nicht. Also 14 Tage Südamerika-Reise, das muss man schon daran schließen, oder? Ich meine, das verstehe ich ja. Also ich war noch nie in Südamerika, aber ich habe das irgendwie verstanden. So, wir hatten eine Putzfrau, also Dame dort, unheimlich eine nette Person, natürlich angestellt, wir machen nichts schwarz, ne? Das ist eh klar, die war also angestellt, hat da geputzt und ja, und sie hat dann auch beim Big Boss zu Hause geputzt und auch, glaube ich, bei seiner Mutter noch abgeputzt. Das ist
dieselbe Rechnung gegangen.
Ja, also wir haben wieder das alles aufgeteilt durch drei und er hat also da sein Schlafzimmer noch gehabt in der Kanzlei und ein Bad und eine kleine Küche. Und hat also diese Putzfrau dann in der Küche auch die Hemden gebügelt. Aber jetzt natürlich nicht meine Hemden, sondern die Hemden vom Big Boss. Meine habe ich mir selber bügeln können. Ja, und Mittagessen hat sie auch gekocht. Ja, also es war ein Pflichttermin, Mittagessen gemeinsam. Aber wenn der Big Boss nicht da war, was immer wieder vorgekommen ist, weil dann ist er auf seine Latifundien gewesen und hat also seine Seerosen gepflegt, dann hat es kein Mittagessen gegeben. Aber wenn es halt gegeben hat, dann haben wir halt Mittag gegessen. So, also irgendwie haben wir gedacht, naja, so ganz toll ist das wirtschaftlich gesehen auch wieder nicht, weil wie ich dann gesagt habe, ich hätte eigentlich nur den oder jenen Aufwand, so gleiches Recht irgendwie, ist mir das relativ rasch abgedreht worden, den Aufwand, den kannst du nicht in die Buchhaltung da, in die Abrechnung hineinnehmen. Ja. Gut, denke mir auch nicht schwierig, aber dann hatte ich ein Problem, meine Frau war schwanger. Unsere erste Tochter war also irgendwie unterwegs, die kam dann auf die Welt und ich war also begeisterter Vater, bin es heute noch, bin ja immer ganz emotional, wenn ich an diese Zeit denke. Und habe mir gedacht, so, wir müssen das so machen, ich fahre mittags nach Hause, Postsitzung, die es gegeben hat, habe ich gespritzt, Mittagessen, das es gegeben hat oder auch nicht, habe ich auch gespritzt, bin heimgefahren, habe unsere Tochter also in den Kinderwagen gepackt und bin da immer den Schafberg hinauf. Jeden Tag, es war ein traumhaftes Wetter, so wie es halt ab und dann ist in Wien im Frühjahr. Und es waren zwei Effekte damit verbunden. Das eine, meine Kondition ist immer besser geworden. Also ich muss sagen, so sportlich war ich nie wieder. Und ich habe also
in Wien als Tiroler.
Ja, als Tiroler, ja. Also in Wien endlich einmal eine Bewegung und da rauf den Schafberg. Ich meine, für die Nicht-Wiener, der Schafberg hat 300 Meter, Höhenmeter. Aber mit dem Kinderwagen und dem Kind, dem Baby drinnen, das war schon eine gewisse Herausforderung. Und ich habe ja also das ganze Leben erzählt, was ich so gehabt habe. So wie ich es jetzt auch mache. Nicht? Also meinen ganzen Stress dort abgebaut, indem ich den Kind das erzählt habe. Dann war es irgendwann hungrig, dann habe ich es zur Mutter gebracht, bin wieder in die Kanzlei gefahren und weitergearbeitet. Also der eine Effekt war der Trainingseffekt da drauf, der zweite Effekt war, der Big Boss kommt wieder mal von irgendeiner Weltreise zurück. Ja, wir müssen uns zusammensetzen. Okay, denke ich mal, wann immer das angesagt war, hat es irgendwie personelle Veränderungen gegeben. Mal schauen, was er jetzt wieder meint. Wir sitzen da, die drei Anwälte und der Konzipient sagt, du bist immer da unterwegs, du passt nicht zu uns. Also bis Ende der Woche schleichst du. Naja, denke ich mir, sage ich, du, also weißt, irgendwie, es ist ja so, also du weißt, ich bin jetzt Vater, die Tochter ist jetzt 6 oder 8 Wochen alt. Irgendwie, es ist jetzt blöd, wenn ich habe ja keine Kanzleiinfrastruktur gehabt, gar nichts, irgendwie geht das nicht. Naja, sagt er, wieso, du gehst in die Kanzlei von deiner Frau, die ist eh Steuerberaterin und tust halt dort weiter. Ja, sage ich, aber schau, das ist eine Kanzlei mit 2 Räumen. Im einen arbeitet meine Frau, im anderen liegt das Baby in der Wiege und wo soll ich da arbeiten? Naja, sagt er, das versteht er schon. Also 3 Wochen und dann bist du weg.
Aha, gleich so gnädig.
Ja, und? Dann sagt er, na ganz einfach, schau, du nimmst deine Akten da weg, wechselst das Zimmer, abhängt von der IT, du bist nicht mehr bei unserem Café dabei, bei den Postsitzungen auch nicht, du warst eh nicht dabei in der letzten Zeit. Also schleichst dich da weg und machst halt weiter und in 3 Wochen bist du weg. So, das war eine relativ schwierige Situation, eigentlich existenziell, weil ohne Kanzleibetrieb geht's nicht. Mit einem Baby zu Hause geht's irgendwie, Homeoffice hat's auch nicht gegeben. Das war da nichts Digitales. Ich glaube, man hat nicht einmal eine E-Mail gehabt, ja. Und ein Handy war das Maximum an Kommunikation. Und das war wirklich eine schwierige Zeit, weil ich eigentlich so vor dem Nichts gestanden bin. Dann habe ich mir gedacht, jetzt rufe ich die Kollegen der Reihe nach durch, die ich von Schöner gekannt habe und dort aber nicht mehr waren, sage ich, du, beim ersten wissen das, ich bräuchte relativ dringend, kann ich zu euch kommen. Sagt er, na ja, schon, wir würden uns das überlegen, aber nur wenn du einen Umsatz mitbringst.
Ja.
Oh, habe ich mir gedacht, also meine Arbeitskraft und mein nettes Wesen, ne, das
reicht
gar
nicht.
Das reicht nicht. Ein Umsatz, also ich habe schon einen Umsatz gemacht, so war es ja nicht, aber das war so ein Gesellschaftsrechtler, ja, und Stiftung und alles, also ich meine, mein Umsatz, glaube ich, hat mir irgendwie nur ein grünes, so ein bisschen ein Lächeln mit auf die Lippen gezaubert und mir gedacht, das geht nicht. Dann habe ich einen anderen Kollegen angerufen und gesagt, du, pass auf, Alexander, das war der, der mir an die erste Kanzlei da vermittelt hat. Sag ich, du, ich habe einen Notfall, ich brauche dringend innerhalb von 14 Tagen, ich muss meinen Apparat verlegen. Sagt er, ja, nicht, du, wir haben eh einen Besprechungsraum, wir sind zu zweit, komm zu uns, wir machen da eine Gemeinsamkeit, eine Regiegemeinschaft, wir bauen was Neues auf. Mhm. Das wird eine klasse Geschichte.
Mhm.
Gut, denke ich mir, okay, also jetzt muss ich halt mein Zelt abbrechen da in der Mariahilferstraße. Und wie das halt das Leben so spült, nicht? Sobald du so ausgeschmissen wirst, bist du ein Paria, nicht? Das heißt, von der Sekretärin hat keiner mehr mit mir gesprochen. Die haben alle irgendwie so, sind wir ausgestellt. Der Konzipient, mit dem ich bei du war und alles gut, hat sich irgendwie gedrückt und in die Bibliothek verzogen.
Mhm.
Der Big Boss hat mich auch keines Blickes mehr gewürdigt. Der andere hat irgendwie so ein bisschen Witze drüber gemacht, ja, wenn ich ihn nun die Kanzlei verlasse und so. So, also man dachte, gut, also ich muss wirklich weg, das geht einfach nicht mehr anders. Also Mobbing, glaube ich, sagt man heute modern dazu.
Mhm.
Und ich habe dann alles ins Auto gepackt und halt mit 2-3 Fuhren alles allein übersiedelt. Und knapp bevor ich also sozusagen den letzten Akt genommen habe, sagt der Big Boss zu mir, du, wir haben noch ein Thema. Sag ich, aha, was denn?
Bist du noch Geld schuldig?
Nein, ich war kein Geld schuldig, ich habe immer alles bezahlt.
Na, aus Ihrer Sicht wahrscheinlich,
nein,
das habe ich jetzt angenommen.
Das, weil wir haben ja zum Jahreswechsel abgerechnet,
okay.
Und das war ja gerade einmal irgendwie Ende Februar, Anfang März. Nicht?
Also, okay.
Da war nicht viel und mein Gott, man muss ja seine Freiheit bezahlen. Nicht? Das
ja.
Ist halt so. Sag du, pass auf, du machst das da eine Liste. Drei Kolonnen schreibst du, drei Spalten. Die erste Spalte schreibst du die Akten der Kanzlei, die du bearbeitet und abgerechnet hast.
Mhm.
Und die Akten und die Mandanten bleiben hier, dass das klar ist. Da muss man dazu wissen, wie er gesagt hat, du gehst in einer Woche, hat er am selben Abend
alle
Klienten informiert, unser Kanzleikollege Meiner Schreser verlässt also die Kanzlei und wir betreuen sie weiterhin gut und so weiter. Also der hat das wirklich generalstabsmäßig mich da vor die Tür gesetzt. Da habe ich nur noch so gestaunt, was man eigentlich alles machen muss. Also gerade noch, dass ich einen Schlüssel gekriegt habe, um hineinzukommen für die 3 Wochen. Und also die erste Spalte die Akten. Da habe ich also einige Akten aufgeschrieben. Es waren vielleicht so 7, 8 Akten, 9 Akten, die ich da abgerechnet habe von langjährigen Kanzleimandanten. Es waren wirklich tolle Mandate. Also ich muss sagen, würde ich heute noch gerne haben, diese Mandanten.
Mm.
Dann die zweite Spalte, die Akten, die die Kanzlei betreut hat, die von mir waren. Das war ein Kurrenzienakt von meiner Frau, von der Steuerberatungskanzlei. Und dann war eine dritte Spalte da. Naja, und da waren 30 Akten drauf oder sowas. Ich sag, du schau, das ist der Zettel, da sind die Akten. Er schaut da drauf, sagt, aha, den einen Akt von deiner Frau, den kannst du mitnehmen. Dann schaut er mich an und ich glaube, also wenn Blicke jetzt töten könnten, dann würden wir halt unser Gespräch nicht mehr machen. Er schaut mir aus stahlgrauen Augen an, du Hund, du. Das war die Verabredung, nachdem man gesehen hat, dass ich also die 1,5 Jahre eigentlich nur für meine eigenen Mandanten und Akten irgendwie verwendet habe, um sozusagen eigentlich aus dem Bauch heraus, ja, selber tun, selber machen, sich selber bemühen, nicht darauf verlassen, dass andere dir den Weg ebnen, dass andere dir die Steine aus dem Weg räumen, sondern einfach selber. Alles, was man selber macht, tut und kann, bringt einen weiter. Und wenn man dann ins kalte Wasser springen muss oder dort hinausgeschmissen wird und man dann schwimmen muss, ja, dann muss man eh schwimmen und dann ist halt sinnvoll, wenn man schon ein bisschen vorgesorgt hat. Ja, und das ist also der Grund, wie ich dann auch diese Regiegemeinschaft erlebt habe. Nicht, dass einem hier nichts geschenkt wird. Ja, das wird so sein, dass man eigentlich Kosten trägt, die man nie verursacht und selber vielleicht auch so gar nicht hätte.
Mhm.
Jedenfalls, um die Sache dann abzukürzen, gehe ich also in diese neue Kanzlei zu meinen beiden Kollegen. Das waren 2 jüngere Kollegen. Also ja, jetzt bin ich da, beziehe also da mein Zimmer. Und es ist so, der dortige Kanzleiinhaber, der mich also hierher geholt und dankenswerterweise dort aufgenommen hat, mir Asyl gewährt hat, ein unheimlich netter Kerl. Er steht also da in seinem Dreiteiler, dunkler Anzug, tolle Lackschuhe. Er war verheiratet mit einer Frau, die hat, war so im Möbelhandel tätig, hat ihm also die ganze Innenstadtkanzlei toll mit Jugendstil eingerichtet und er steht da Ja, wie man sich einen so richtigen Wirtschaftsanwalt auch wieder vorstellt. Ja, so der Klassiker. Auch wieder eine schöne Krawatte. Der zweite war in der Wiener Gemeindepolitik, oder ist es vielleicht auch noch, war immer nur zu Spitzenzeiten da, war auch immer im Anzug mit Krawatte. Naja, und ich bin halt jemand, der das irgendwie legerer nimmt. Und je mehr Sommer und je mehr Temperatur, umso legerer. Und umso legerer, umso weniger habe ich dort hineingepasst, weil irgendwie stehe ich dann da halt in meine Schlapfen, nicht? Das habe ich ja von der vorletzten Kanzlei gelernt gehabt und halt auf deiner kurzen Hosen, weil es so heiß war. Und dann kommen halt Klienten und schauen dann, was ist jetzt das, ja. Und die waren eh immer großzügig, die beiden Kollegen, aber wenn man jetzt also irgendwie so ganz leger neben zwei so aus dem Ei gebellten Anwälten steht, in einer solchen, mit Messingschild und allem und Wiener Altbauatmosphäre, Kanzlei, habe ich gedacht, also irgendwo, das ist nicht mein Platz.
Möchtest du deine Kanzlei effizienter und profitabler gestalten? Dann vereinbare dir jetzt ein kostenloses Erstgespräch mit Legal Concept, deinem Partner für Kanzleioptimierung. Mit über 20 Jahren Erfahrung in der Rechtsanwaltsbranche unterstützen wir dich in den Bereichen Kanzleiorganisation, Marketing und Controlling. Profitiere von unserer Expertise und bring deine Kanzlei auf das nächste Level.
So, das war also das eine. Das zweite war, ja, wir machen was gemeinsam. Wir werden uns wechselseitig unterstützen und Mandanten zuführen. Denke mal, eine gute Idee. Ja, aber was ist die Realität? Also ich habe mich doch irgendwie spezialisiert gehabt. Ich habe ja nichts mehr anders gelernt als für mein UWG und halt ein bisschen Urheberrecht und Markenrecht. Wenn jemand zu mir gekommen ist, konnte ich also meinen Kollegen nichts geben. Die Mandanten der Kollegen konnten nicht zu mir kommen, wo ich irgendwo mal ein Immobilienmakler, der irgendeine Marken wollte. Aber sonst, das also auf der Akquisitionsseite funktioniert das, glaube ich, nicht, wenn man einen Spezialisten oder eine Spezialistin mit Allgemeinpraktikern zusammenbringt. Also wenn alle drei irgendwie allgemein machen, dann könnte es vielleicht gehen. Aber mit einem Spezialisten, das hat wirtschaftlich keinen Sinn, wenn man die Akquisitionsseite betrifft. Ja. Aber sagt man, also irgendwie, die Kostenseite ist interessant, man teilt sich halt die Kosten und das war wirklich eine faire Aufteilung. Also ein Drittel nach Köpfen, nichts mehr, je nach Umsatz, war total transparent und einfach. Wir kriegen dann irgendwann einmal, damals hat es noch so Bänder gegeben, für die Datensicherung kommt also, ich weiß auch nicht mehr, 9 € umgerechnet. Ich zahle das, nicht? Und dann kommt also der Kollege aus dem Nebenzimmer. Du, aber schon, dass wir das aufteilen, sage ich, du, Alexander. Also, wenn ich jetzt 9 € auf 3 aufteile, dann kriegst du eine Rechnung über 3 €. Ist das wirklich sinnvoll? Na ja, freilich, wir haben das ja ausgemacht. Ja. Sage ich, Entschuldigung, bitte. Also, das Schreiben einer Rechnung jetzt über 3 oder lass es 30 € sein, ist ja wurscht, nicht? Also, in diesen Bagatellbeträgen kostet viel Geld. Mein Steuerberater freut sich über die Buchungszeile. Die Bank verlangt für die Überweisung eine Buchungszeile und dein Steuerberater freut sich über den Umsatz, den er verbuchen muss. Das ist ja völlig sinnvoll. Naja, da hast du vielleicht schon recht, aber eigentlich und irgendwie, wir haben ein Drittel ausgemacht, wir sollten das nicht ändern. Na ja, gut, machen wir ein Drittel, wenn es wirtschaftlich sinnlos ist. Ja, und dann kommt aber eigentlich auch wieder die Erkenntnis. Wer greift auf welche Ressourcen zu? Auf das Personal. Wir hatten zwar das Personal jeweils bei uns angestellt, aber je nachdem, wer halt was braucht, hat halt zugegriffen und der halt wie ich halt gerne die Sachen allein gemacht hat, hat halt dann weniger Zugriff und die anderen halt Sekretärin hin, Sekretärin her und so. Und ich bin halt immer der Letzte in der Reihe gewesen, der halt irgendwie einen Zugriff auf die Personalressourcen hatte. Aber damit kann man leben, mein Gott, man muss ein bisschen flexibel, glaube ich, sein im Leben. Und dann kam aber das wahre, eigentliche Problem. Wir haben 2 Toiletten gehabt. Das ist wirklich wahr. Ja. Eine Damentoilette und eine Herrentoilette. Der eine Kollege, der ist aus dem Gemeinderat, ging immer auf die Damentoilette, weil die mit einem Fenster in den Innenhof war. Ich habe mich nicht darum gekümmert. Ich habe es zwar jetzt irgendwie nicht wirklich adäquat gefunden, aber vor damaligen Jahren waren wir halt vielleicht auch da nicht so ganz pingelig. Es war vielleicht auch sauber, ja, da will ich nichts sagen. Jedenfalls haben wir mit anderen Kollegen diese 2. Toilette als Herrentoilette geteilt.
Ja.
So, und irgendwie gehe ich dann auf die Toilette und es war kein Klopapier da. Okay, das ist blöd, aber dann musst du halt ein Klopapier nachlegen. So wie ich es zu Hause auch mache, ist ja klar. Nachdem das also 3 oder 4 Mal passiert ist, sage ich, du Alexander, ich weiß nicht, aber irgendwie, es wäre schön, wenn du das letzte Fetzerl Klopapier nimmst, dass du dann eine Klopapierrolle nachlegst. Naja, sage ich, verstehe schon dein Problem. Ja, das ist ja klar. Aber weißt du, ich habe da so Gedanken über diese juristischen Probleme. Ich bin da so vertieft. Ich bin mir nicht böse, aber ich kann das eigentlich, das kannst du nicht von mir erwarten, dass ich Klopapier nachleg. Ja, ich mir gedacht, also da gibt es nur eine Lösung. Ich kontrolliere mir das Klopapier, lege es nach, weil ich es ja selber auch brauche, auch für einen Kollegen, oder ich gehe. Also irgendwie, ich passe nicht rein, umsatzmäßig spült sich nichts ab. Wirtschaftlich habe ich dann meine 3-Euro-Rechnungen und Klopapier kann ich auch noch selber nachlegen, dann kann ich selber frisch meine Kanzlei selber gründen. So, schau herum und wow, ich finde die Traumkanzlei überhaupt ever. Das geht Vienna, denke ich mir, wow. So eine sexy Adresse, Donauplatte. Alles modern, ja, also nichts mehr Jugendstil, nichts mehr alt und modern und Security am Eingang und Lift und alles. Ich miete also diese Kanzlei an, naja, dann bin ich also wirklich happy. Endlich mein USB dort in der Kanzlei, ich kann meine IT-Sachen machen, es gibt Vernetzungstreffen mit anderen Unternehmen dort, Telekom und es war auch das FWF dort und so weiter. So, ja, die Realität war dann, erstens war mir zu kalt, weil es immer gekühlt hat. Also dann sieht man wieder diese Männerburgen da mit den Klimaanlagen, geht auch nicht. Vernetzung war schön, aber es hat keinen interessiert, dass ich dort war. Wir haben dann Präsentationen gehabt und ich also da noch spezielle Goodies, ja, mit besseren Stundensätzen und mit Pauschalen und was ich alles mache und das erklärt. Es ist überhaupt keiner gekommen und bevor ich irgendwie das alles so ausgeholt habe, ist der erste schon wieder ausgezogen. Und dann habe ich irgendwann gedacht, so, das ist ein Statussymbol, ja, wirklich eine tolle Geschichte. Aber eigentlich, ich fahre quer durch die Stadt, das ist gar keine gescheite
Das bringt
öffentliche
nichts.
Anbindung, habe eine tolle Tiefgarage, zahle mich dumm und dämlich dafür, dass ich ein paar Akten habe, einen Internetanschluss, den hatte ich dann endlich, ja, das war das. Und ein paar Büchern. Dann habe ich mir gedacht, du bist so ein Idiot. Warum machst du das? Diese Statussymbole, ja? Ja, völlig Idiotie. Ich meine, das kann ja jeder machen, wie er will. Aber wenn du den Umsatz und den Aufwand anschaust, ohne dass irgendein Klient mehr kommt,
Lohnt es nicht,
lohnt sich
ja.
das nicht. So, dann habe ich geschaut und habe einen Gemeindebau im 18. Bezirk gefunden.
Ja.
Hab dann den umgebaut. Das war ein altes Konsumlokal. Konsum für die, die ja jünger sind unter den Zuhörerinnen und Zuhörern. Das war jetzt so ein kleiner Supermarktkette, wobei die Supermärkte waren groß, aber das war ein kleiner Supermarkt, 100 Quadratmeter Gemeindebau. Ich habe den umgebaut. Sitze also jetzt auf der Straße, also nicht physisch auf der Straße, sondern in einem großen Schaufenster, schau hinaus. Ich habe Freundschaft geschlossen mittlerweile in dem Gemeindebau. Da gibt es einen alten, pensionierten Postbeamten, wann immer die Kanzlei, die offen habe, steht er plötzlich in der Kanzlei herinnen und will wieder irgendwas wissen, wie er mit seinem Handy tut. Ich habe eine Freundschaft geschlossen mit dem Straßenkehrer, der da immer vorbeikommt, weil er hat mir irgendwann den Dreck davor direkt vor meiner Tür weggekehrt. Dann habe ich ihm halt doch 10 Euro gegeben. War gut investiertes Geld. Ja, also das war besser
War immer
investiert als
sauber.
die tolle Adresse, weil seither kriegst du mir immer winkt drüber, wünscht mir was weiß ich was, Mahlzeit und so weiter.
In
Der
welchem
langen
Bezirk war
Rede,
das?
kurzer Sinn, ich bin da im 18.
Im
Bezirk, jetzt
18.
schon über 15 Jahre. Gehe irgendwann alles zu Fuß, gehe spazieren, sitze in meinem Gemeindebau, bin Gemeindebauanwalt, ja. Versuche mir immer so zu tarnen, dass mich keiner als Anwalt identifiziert. Ab und dann klopft jemand, steht dann da und sagt, naja, sind Sie von Wiener Wohnen oder nicht? Oder haben Sie ein Architekturbüro? Naja, sage ich, also Architektur, ja, also ich beschäftige mich schon irgendwie so rechtlich damit. Und ja, und so kommt es also, wenn ich dann zurückblicke, viele, viele Unwägbarkeiten, kein Plan dahinter, immer irgendwie drauf, ja, machen wir es anders, machen wir es besser. Ja, und dann plötzlich sitze ich da und denke mir, schön ist das Leben, so wie es jetzt ist.
Das heißt, du bist noch immer im 18. Bezirk in dieser
Genau, ich bin also dann
Kanzlei, wo du.
dort hängen geblieben in dem Gemeindebau. Er ist so hoch wie hier in dem Raum. Ich bin draufgekommen, da gibt es Studien, also je mehr der Luftraum, je höher der Luftraum ist und je weniger formelle Kleidung man hat, umso pragmatischer werden die juristischen Interpretationen und Empfehlungen. Da gibt es wirklich wissenschaftliche Studien dazu. Also man hat das
Cool.
ausgetestet, wenn Anwälte, und auch bei Ärzten hat man das probiert, wenn Anwälte in ihrer Rüstung da sitzen, also so heißen, in ihrem
Dreiteiler.
Anzug mit ihrer Krawatte, dann sind es sehr konservative, sehr sicherheitsbedachte Empfehlungen und Analysen. Und ja, je mehr das Räuberzivil irgendwie durchscheint, umso freier und kreativer ist man. Und in der Umgebung kann ich also das alles ausleben und auch so entsprechend umsetzen.
Was würdest du sagen, was hat sich jetzt aber in den letzten 30 Jahren im Anwaltsberuf generell noch geändert?
Naja, was sich geändert hat, ich glaube, man muss natürlich jetzt da unterscheiden zwischen, wenn ich jetzt meine Kanzlei draußen, also außerhalb von Wien habe, und wenn ich sie in Wien habe. Da muss man unterscheiden, weil es ist die Großstadt einfach anders. Es ist eine große Großstadt, es sind keine persönlichen Kontakte, während draußen quasi am Land doch die Uhren anders ticken.
Ja.
Aber sich da viel beibehalten hat. Was sich grundsätzlich geändert hat, die Komplexität der Rechtsmaterien hat enorm zugenommen. Es wird keinen mehr geben in dem Berufsstand, der zwischen Abfallwirtschaftsrecht und Zollrecht alles machen kann. Das ist undenkbar. Es wird auch kaum jemand geben, der nur wesentliche Aspekte dort machen kann. Man muss irgendwie überlegen, kann ich als Einzelanwältin, als Einzelanwalt dieser Herausforderung, also auch wenn ich es jetzt im Räuberzivil abhandle und mit großen, hohen Räumen, irgendwie begegnen? Denn wie mache ich das?
Ja, es ist zu viel.
Es ist schlichtweg zu viel. Ich bekomme ja gar nicht mehr mit, was alles in den einzelnen Disziplinen läuft. Egal, wenn man irgendeinen juristischen Kommentar hat, irgendwann waren es 30 Seiten und jetzt sind es 300 und in meinem Urheberrecht deutsche Kommentare, die man halt auch braucht, 3000 Seiten Dünndruck. Naja, da findest du ja ohnehin nichts mehr.
Ja.
Also da hat sich das viele geändert. Die Digitalisierung hat auch viel geändert. Ist klar, nicht? Das wissen wir alle. Aber was hat sie eigentlich geändert? Ja, wie arbeite ich jetzt? Arbeitsteilig, diktiere ich weiterhin, schreibe ich mir es selber, wie schreibe ich mir es? Mache ich alles per E-Mail, mache ich alles halt so, was notwendig ist über den Web, über den elektronischen Rechtsverkehr. Es ist ja diese E-Mail-Flut nicht mehr zu stemmen.
Ja.
Vor allem, wo das Problem ist, ja, wo finde ich denn meine E-Mails noch irgendwann? Es geht hin und her in einem Bing und Bong und wie das oft so ist, man kriegt also vom Mandanten irgendeine Anfrage, kurze Frage und du liest die durch und willst schon beantworten und sie dauert halt immer länger. Aber bevor man es wegschickt, sollte man tun, dass da irgendwie einen Betreff draufschreiben, damit man selber noch weiß, wo man das Ding wieder findet. Das hat sich also massiv geändert.
Bist du aktuell wirklich ganz allein oder hast du Konzipienten, Assistenten?
Ach so, ja, das
hast du da irgendwie
unterschlagen. Also ich bin seit jetzt 20 Jahren allein. Das heißt, ohne irgendeine Mitarbeiterin, ohne einen Mitarbeiter, ohne Konzipientin, ohne Konzipienten. Und ich sage halt immer, das ist eine Falle. Das ist eine Falle für alle,
inwiefern?
Die es mir irgendwie dann sich seelenverwandt dem vielleicht anschließen. Warum ist das eine Falle? Ich gehe also ins Büro und mache das, was ich immer mache. Ich drehe meine Maschinen auf, schaue, was ist zu tun, beginne abzuarbeiten. Es freut mich nicht immer, es freut mich häufig auch nicht. So, ich denke mir, schau Junge, wenn du es jetzt nicht machst, wird morgen die Arbeit noch mehr. Also reiß dich am Riemen und tu was arbeiten, damit es wenigstens erledigt ist. Das nutzt was. Also die Selbstmotivation brauchst du immer in dem Beruf. Du hast ja keinen Chef, der sagt, mach. Kein Senior-Boss, der sagt, mach. Sondern ist der Einzige, der mich antreibt, bin ich selber. Und kann sagen, schau Junge, tu nicht lang blöd um, mach einfach. Also das ist wichtig. Egal, ob vor 30 Jahren oder heute. Warum bin ich jetzt in der Falle? Ich sitze in folgender Falle. Also es wäre ja so, wenn man immer wieder so diskutiert, wer mag denn schon Honorarnoten schreiben? Abrechnen, Akten abrechnen.
Keine Rechtsanwälte, die ich
kenne. Kein Rechtsanwalt sagt, ja, ich bin ja Jurist oder Juristin und juristische Probleme.
Genau.
Das ist so wichtig und die Mandanten und die Verhandlungen. Verstehe ich alles. Mein Grundsatz ist Administration first. Zuerst kommt die Administration und dann kommt die Arbeit mit dem Mandanten dazu ab und dann mache ich einen Ausflug ins Publizieren und dann kommt der Mandant, aber Administration first.
Brav.
Ich sage mal so immer, schau, das Wichtigste ist das Abrechnen. Also das Allerwichtigste ist die Leistungserfassung.
Vorbildlich.
Nur die Leistung erfassen, weil du vergammelst 10 Minuten da und 15 Minuten dort und dann vergammelst du das und jenes.
Und dann vergisst man was aufzuzeichnen.
Dann vergisst du das und deswegen das Wichtigste ist die Leistung erfassen, dann zeitnah abrechnen, also immer wenn was quasi erledigt ist, abrechnen und sonst halt monatlich kleine Rechnungen schreiben. Viele kleine Rechnungen bringt eine gute Liquidität. Viele kleine Rechnungen verhindert auch, dass der Mandant immer schreibt oder
das
schreibt,
kostet viel.
Rabatt, das verhindert es auch. Also macht man das. Ich habe schon untere Grenze, also unter 150 Euro oder 180 Euro will ich jetzt keine Rechnung schreiben.
Ja.
Aber selbst diese Grenze unterschreite ich, also wenn irgendwie nicht mehr zu tun war nach einem halben Jahr. So, ich sitze also in der Falle und denke mir, abrechnen ist wichtig. Mhm. Ja, das ist wichtig. Man sieht, was hat man gearbeitet, wie viel war das, was kann man optimieren, was kann man besser machen. Und jetzt denke ich mir, wenn ich mir sage, das Abrechnen ist deppert und die Aktablage ist auch deppert und diese Terminvereinbarungen ist noch blöder, ich werde mir jetzt eine studentische Hilfskraft suchen. Mhm. Es gibt so viele Interessierte, wie viele Studentinnen und Studenten, ich könnte ein bisschen da juristisch recherchieren lassen. Es wäre ja doch das Paradies. Da gibt es aber ein Problem.
Wenn man's
bei näherer Betrachtung schaut das Paradies so aus. Also diese Person, so willig, und das ist ja das Problem, sie will dann arbeiten, nicht? Würde also sagen, vielleicht, naja, ich komme Dienstagnachmittag und Donnerstagnachmittag. Jetzt muss ich mir überlegen, schon Montag in der Früh, okay, die Person kommt am Dienstagnachmittag, ich muss der auch Arbeit geben. Weil wenn ich sage, danke, dass sie da sind, aber eigentlich, ich habe mir nichts überlegt und müsste auch nicht was machen, aber sie könnten vielleicht ein bisschen abstauben. Gut, das kommt auch nicht gut an, deiner Hilfskraft studentischen, dass ich sie da abstauben lasse. Das geht also gar nicht. Ich irgendwie meine alten Geschichten erzählen, geht auch nicht, da kann ich selber nicht arbeiten, die wird es auch nicht interessieren. Also ich bin, um es auf den Punkt zu bringen, und das ist das unternehmerische Problem und die Falle, in der man sitzt. Ich bin immer getrieben von dem, dass ich diese Kapazitäten vernünftig einsetzen muss, weil zahlen muss ich sie auch.
Ja.
Das heißt aber auch, selbst wenn ich jetzt sage, 10 Stunden in der Woche, halbtags, ich muss mir immer überlegen und kriege den Stress. Es sind ja Mitarbeiter nur stressig für mich. Ich kann ja nichts delegieren, oder beziehungsweise wenn ich es delegiere, muss ich mir überlegen, was mache ich, wie mache ich es und dass ich es mache und dann kommt es zurück. Ja, sind ja alle dann willfährig und wollen arbeiten und wollen Ergebnisse bringen, dann kriege ich ein Ergebnis, muss das wieder anschauen. Also du bist in diesen kleinen Strukturen irgendwo dann der Sklave deiner Mitarbeiter. Und wenn du jetzt 2 Mitarbeiter hast, bist du halt doppelter Sklave. Ich sag, irgendwann, wenn man vielleicht, sagen wir, 2 Anwälte, 3 Anwältinnen ist und dann sagt, naja, da braucht man jetzt schon irgendjemand, der das Chaos schlichtet und da für alle ein bisschen arbeitet und man sich versteht und man weiß, wer das Klopapier nachlegt und man die Kosten gescheit teilt und all das, was also schon heute Thema war, bedenkt und gescheit regelt, dann macht es einen Sinn. Aber sonst, ein Himmel.
Aber glaubst du nicht, dass du da ein bisschen negativ gestimmt bist?
Nein, ich bin, wie ich bin. Aber das ist halt einfach das Thema. Ich verstehe an jeden, der sagt, ich will wachsen, ich will hinaufskalieren, ich beginne klein und will zusätzlich, weil es kommt ja noch eins dazu. Du findest ja heute meistens keine kleinen Kanzleien mit 2, 3 Zimmer, sondern meistens eine gewisse Größe.
Mhm.
So, jetzt brauchst du als Einzelner ja nicht diese Fläche.
Mhm.
Um die Fläche zu bespielen und in den Umsatz zu bringen, ist also vernünftig, vielleicht noch einen zweiten Regiepartner hereinzunehmen, einen Substituten hereinzunehmen, dann brauchst du ja irgendwie Personal. Das macht alles einen Sinn, wenn man sagt, man will wachsen und halt über diese erste Delle, wo die Kosten einen eigentlich überproportional treffen, hinauszukommen. Wenn ich aber sage, na also das tue ich mir wirklich nicht an, ich bleibe so klein, wie ich bin und ich wachse halt nicht, was so ist, dann, glaube ich, ist es ohne Personal auch machbar.
Ja.
Aber immer eben nur unter der Prämisse, du darfst der Server für nichts gut sein, Administration first.
Ja.
Und natürlich muss man noch was dazu sagen. Wenn ich heute am Land draußen eine Kanzlei habe, wie schaut denn das aus? Da gibt's einen Manageressa, ich mache einen Termin aus, hab direkt den Manageressa am Telefon, der mache einen Termin aus, komm dann hin, dann macht er mir die Tür auf. Also, das schaut ja verdammt dämlich aus. Ich habe jetzt das Problem, wenn jemand wirklich bei mir einen physischen Termin will, das kommt also schon so, naja, ich sage mal einmal kommt das schon vor, also jetzt aufs Jahr gerechnet. Bin immer froh, wenn Tunlers kein Klient physisch hereinschaut. Ich mache ja alles digital, was geht. Das ist natürlich dämlich, nicht? Also, ich kann jetzt nicht arbeiten, weil wenn der vor der Tür steht, dann muss ich aufmachen. Wenn der dann herinnen sitzt, muss ich irgendwie da einen Platz schaffen in meinem Besprechungsraum. Ich sollte Wasser herstellen. Gut, das funktioniert noch. Einen Kaffee anbieten, dann muss ich aber schon Kaffee machen. Dann muss ich ihn vielleicht in die Kaffeeküche mitnehmen. Dann will der vielleicht was kopiert haben. Oh Gott, im Himmel, muss ich also selber kopieren. Also ich kann schon das Hemdsärmlich alles machen. Aber es schaut natürlich verdammt dämlich aus. Ja. Und am Land draußen geht's gar nicht. Und wenn ich viel Gerichtsverhandlungen hätte und viel Kurrenzien machen täte und so weiter, ist das Modell alleine und ohne Mitarbeiter ist nicht stemmbar.
Ja.
Also nur dann, um es auf den Punkt zu bringen, wenn ich alles digitalisiere, nur dann, wenn ich ein Grinch bin, so wie ich und möglichst keinen Klienten physisch von mir habe, nur dann, wenn ich bin und Administration first mache, dann kann ich irgendwie ohne Mitarbeiter durchaus glücklich werden. Und dann komme ich aus der Volle nicht mehr raus, weil ich ja keine Mitarbeiter mehr irgendwie vernünftig einsetze.
Aber das heißt, es ist von zwei Sachen abhängig, eigentlich von der Persönlichkeit und auch, also auch vom Fachgebiet, eigentlich sind es drei Sachen. Und dann nochmal spielt natürlich das gesamte Ziel der Kanzlei oder das unternehmerische Ziel eine Rolle. Weil wenn ich eben wachsen will, wenn ich mal große Kanzlei aufbauen, dann muss ich halt irgendwie mal anfangen mit Mitarbeitern und weitermachen. Ne?
Richtig. Also ich verstehe jeden, der sagt, mein Weg alleine ohne Mitarbeiter ist das gar nicht. Spätestens dann, wenn es 17 Uhr wird und dunkel wird im Winter, mal an, da im Dunkeln oder halb dunkel sitzen. Also ich denke, eigentlich, was mache ich da? Wenn ich also wirklich einfach Personal brauche, ich denke ja, wenn es halt viele Mietverträge gibt oder wenn ich im Liegenschaftsbereich bin, nicht? Und jetzt mache ich da einen Wohnungseigentumsvertrag und dann 10 Kaufverträge, natürlich macht es mehr Sinn, wenn halt eine Assistentin mir dann die Namen der Käufer ausbessert, richtig stellt, die Urkunden zusammensucht, all das, was man braucht, diese Administration. Ja, wenn ich das alles selber mache, bin ich ja ein Idiot. Ja, ist ja klar. Ja, aber wenn ich nur so meine kleinen Geschichten selber mache und keinen Anspruch habe, jetzt wirklich die großen juristischen tollen Dinge zu machen, ich glaube, dann geht's auch. Ja.
Aber hast du dir das wirklich auch schon mal konkret durchgerechnet? Also ist das wirklich die kosteneffizienteste Lösung, wie du sie jetzt hast? Oder geht es da vorrangig eher um das Arbeitsmodell, dass du eben dich nicht mit jemandem absprechen möchtest, dass du nicht planen möchtest, dass du es einfach allein machen möchtest? Aber ist es auch wirklich gewinnbringendes Modell, wie du es hast?
Das ist natürlich eine berechtigte Frage. Das ist eine mehr als berechtigte Frage. Ich sehe schon, du legst deinen Finger in so manche
Wunde.
Ja, es ist keine Wunde. Also sie ist schon zugeheilt.
Okay, ich kratze wieder.
Ein bisschen vernarbt, aber ich mache jetzt mal so eine Narbenentstörungsgeschichte draus machen. Was meine ich damit? Also ich mache Markensachen. Ja? Markensachen trägt bei mir zum guten Teil zum Umsatz bei. Vor vielen Jahren habe ich auch mal irgendwie so mit einem jüngeren Kollegen in einer Großkanzlei, das war nicht schön, eine andere Kanzlei, war im Gespräch, naja, vielleicht komme ich nicht. Und den treffe ich dann 2-3 Jahre später, sage ich, ja, was machst du denn so? Ja, sage ich, du, eigentlich, ich mache viel Markensachen. Ja, schaut er mich anerkennend an, sagt, naja, machst Gutachten. Sage ich, du, na, also ich mache Markenanmeldungen. Also es war ein sehr mitleidiger Blick, weil in Großkanzleien macht es eine Assistenz oder eigene Mitarbeiterin oder eine Konzipientin, jedenfalls ein Anwalt, weil keine Markenanmeldung machen, das ist sehr idiotisch. Gut, also sein Mitleid war mir sicher, ich glaube, so wirklich realisiert habe ich da in seinen Augen jetzt auch nicht, aber das hat folgenden Hintergrund. Ich mache also meine Markenanmeldungen, es sind mittlerweile alles digitale Tools, die verschiedenen Markenämter hier zur Verfügung stellen. Das bedeutet jetzt für mich, ich arbeite mir einmal durch das Tool durch, setze das einmal so auf, wie es halt ist, und ich mache das immer wieder. Mit dem Effekt, dass ich dort relativ rasch und schnell bin. Und der Punkt ist, ich kann das, wenn heute so eine Anfrage reinkommt, ja, lieber Herr Ceresa, ich möchte gerne eine Marke bei Ihnen registrieren lassen, was brauchen Sie dazu? Und es kommt ja meistens dazu, was kostet denn das Ganze?
Ja.
So, jetzt würde ich also traditionell diese Mail hereinkriegen, weiterschicken an die Assistenz, liebe Frau sowieso oder liebe Frau Kollegin, wenn es eine Konzipientin ist, machen Sie da was draus, beantworten Sie das. So, die würde das gut machen, die würde das perfekt machen und ich wüsste jetzt nicht, warum wie gut. Aber es wäre halt toll, nicht? So, währenddessen mache ich das also selber. Das führt dazu, dass ich also meine eigenen, sozusagen diese ganzen Gebührengeschichten habe ich dann schon im Kopf. Was es mit den Waren- und Dienstleistungsverzeichnissen auf sich hat, habe ich auch relativ rasch, weil ich das immer wieder mache. Diese Tools ändern sich immer wieder. Das heißt, ich stehe immer wieder fast wie die Tiroler Kurve am Staudeldorf am Neuen, wenn also wieder eine ganz neue Oberfläche ist. Ich traue mich wetten, wenn das meine Assistenz machen wird, wird es kommen, da ist eine neue Oberfläche, ich kenne mich auch nicht aus. Nicht? Naja gut, würde also mich hinsetzen und sie beschützen und unterstützen und das selber machen. Und so bin ich also immer im Training mit diesen dämlichen Online-Tools. Und es ist so wichtig, dass man das auch selber kann. Weil nur dann, wenn ich es selber kann, weiß ich auch, aha, das muss da machen, das muss dort machen. Und ich mache dann einen optimierten Workflow. Ich habe dann praktisch sofort drinnen, quasi innerhalb, wenn die Mail reinkommt, ich sage mal eine halbe Stunde, kriegt er eine Antwort. Das und das ist mein Strategievorschlag, das und das sind die Kosten. Ich habe mir die Website angeschaut, ich würde das und das empfehlen, das und das bräuchte ich. Bumm. Ja? Allein schon die Koordination, dass das jemand anders macht und dem es vielleicht dreimal erklären muss, weil man es vielleicht doch ein bisschen adaptieren muss, führt dazu, dass das länger dauert als so. So, das ist aber noch nicht das zentrale Thema. Es soll ja Mitarbeitende geben, die dann irgendwann in der Tür stehen und sagen, mein Herr Rechtsanwalt, wissen Sie, ich bekomme ein Baby. Oder es gibt eine andere Kanzlei, die zahlt viel besser als Sie. Oder das sind so nette Kollegen, wissen Sie, bei Ihnen da als Gewinnst, da als Gemeindebauanwalt ist das auch nicht. Das war dann viel zu kalt bei Ihnen, habe ich sowieso. Dann stehe ich da, ich habe eine super Mitarbeiterin, oder auch ein Mitarbeiter ist ja wurscht, geschlechtsneutral, die nimmt das Know-how mit. Ja, okay, das ist sie so. Mm. Und auch das ganze How-to-do. Und ja, das Asset in meiner Kanzlei ist halt wirtschaftlich gesehen, diese dämlichen Markenanmeldungen muss ich selber machen.
Mm.
So, und das führt dazu, dass ich mir immer denke, also es gibt so unternehmenskritische Skills, die man immer im Auge behalten sollte,
ja,
im Kleinen. Weil wenn da Know-how wegfliegt, geht und abfließt, dann kann man das nicht verhindern. Aber das Know-how habe ich selber dann nicht gepflegt und ich stehe dann da ohne das Know-how. Und das kann wirklich unternehmenskritisch sein, vor allem in so kleinen Einheiten wie in meiner.
Ja.
Und deswegen sage ich mir, ich muss das selber machen können, auch wenn es mich nicht immer freut. Aber ich lerne immer wieder was Neues dazu. Ja, und dann mache ich also diese Markenanmeldungen, da muss man dann irgendwann mal ein Widerspruchsverfahren machen und ein Löschungsverfahren, das wird mehr und mehr. Naja, und dann mache ich halt aus diesen Markenanmeldungen ein schönes Seminar auf der Anwaltsakademie und zeige also den jungen Kolleginnen und Kollegen, wie man Markenanmeldung macht, damit die mal mehr was dazu lernen, als das, was ich mir halt auch aneignen muss.
Ja.
Und deswegen glaube ich, es macht jetzt für mich einen Sinn, weil so viele Markenanmeldungen, dass das jemand immer machen kann und gut ausgelastet ist, habe ich nicht. So viele Markenanmeldungen, dass ich selber gar nicht mehr könnte, hätte ich aber doch. Und dann mache ich es selber, rechne das gleich sofort ab, Anmeldung einreichen.
Aber gäbe es nicht noch andere Bereiche in deiner Kanzlei, wo du Unterstützung einsetzen könntest? Also es muss ja nicht so fokussiert auf die Markenanmeldungen sein.
Naja, was mache ich denn sonst noch? Wo halte ich Unterstützung? Also ich habe schon vor 10 Jahren begonnen, physische Akten nicht mehr zu führen. Ich drucke ja nichts mehr aus.
Mhm.
Ich habe also mein Advokat- oder Aktenverwaltungsprogramm, das ist ja das nächste Thema. Ne?
Mhm.
Ich stehe schon manchmal wieder wie die Kuh vorm Stadeltor, weil halt ich manche Dinge selten mache. Wie soll ich bei Dingen in dem Advokat, die ich selten mache, einer Mitarbeiterin, die das dann auch selten oder nie macht, sagen, machen's? Und dann stehe ich da und dann sagt er, sie weiß es auch nicht, sage ich, dann rufen sie halt irgendjemand an und machen sie das. Ne? Da bin ich dann völlig hilflos.
Ja.
Also ich bin immer der Meinung, immer das, was ich selber kann, kann ich jemand anderen erklären und beibringen und dann schauen, ob die Person das kann und mich dann freuen, dass sie es kann. Aber wenn ich es nicht kann, kann ich es kaum beibringen. So, also in dem Advokat muss ich mich selber immer wieder zurück.
Ja, das heißt, dann musst du aber anrufen und dich durchquälen.
Klar. Ich rufe
aber,
an, ja, ich
aber ruf wirtschaftlicher wär's doch, wenn du nach deinem Stundensatz gerade was abarbeiten würdest und die Assistentin wird mit Advokat.
Ja, da gebe ich dir völlig recht. Ich sage also, liebe Assistentin, ich muss da jetzt einen Schriftsatz einbringen, ans Patentamt in der Markenlöschung. Ich stehe, machen sie das? Die sagt, naja, sie weiß es auch nicht. Sag ich, dann rufen sie halt in der Hotline an. Ich mache das anders. Ich rufe an der Hotline an, in Innsbruck, sage, horchen Sie, ich bin wieder mal zu blöd, Ihr Programm zu verstehen. Wie ist denn das? Ich wollte das und das machen. Die sagt, naja, machen wir gleich so eine Teamsview-Sitzung. Lass uns mich einsteigen. Sagen Sie mir den Akt. Also wenn die gleich zurückrufen, habe ich in 10 Minuten das Problem erledigt. Und ich habe jetzt dazugelernt. Ich lerne ja immer dazu. Immer dann, wenn ich es nicht kann, lerne ich dazu.
Mhm.
Und wenn ich dir das gebe und du es nicht kannst und du es lernst, dann lernst du dazu und ich lerne wieder gar nichts. Das ist mein Grundsatz. Jetzt kann man sagen, hey,
auf. Bist du neidig auf Wissen?
Ja, Skills. Es geht um das Beherrschen von dem Ding und von jenem und so.
Aber
weiter.
Man muss ja nicht alles können, oder?
Oh ja.
Es hat mich noch alles nie
was
gestört.
Nein, es hat mich noch nie gestört, wenn ich was dazugelernt habe. Wenn ich was kann plötzlich, denke ich mir, hurra. Ich komme manchmal am Samstag am Abend heim, meine Frau sagt, und wie war's? Sag ich, super, ich habe jetzt da einen Paragraphen, 2 Sätze dazugeschrieben, ich habe wieder was Neues dazugelernt. Ne? Zeigt mir vielleicht auch einen Funkel und sagt, ja, kann man das nicht anders machen. Nein, aber es passt beiseite, was ich damit sagen will. Du sagst, ja, also wenn du jetzt in derselben Zeit deine Akten zum Stundensatz abrechnest, wäre ja viel gescheiter.
Mhm.
Naja, klar. Jetzt ist es aber so, hat man immer die Arbeit für den Stundensatz.
Natürlich
gerade bei den
nicht,
Markengeschichten, nicht? ich habe also ein Verständnis, ein Klient will wissen, was es kostet. Wenn ich halt jemanden beauftrage, einen Innenarchitekten, einen Designer oder wen auch immer im Handwerk, oder will ich auch wissen, was es kostet.
Ja.
Habe ich volles Verständnis. Aber ich bin natürlich immer als Dienstleister der Blöde, weil ich ja das nie verlässlich einschätze und immer mehr brauche, als ich mir vorher denke.
Ja.
Ist auch eine Erkenntnis. Gut, denke ich mir also, ich muss das in eine Pauschale verpacken, daher möglichst schnell und effizient sein.
Ja.
Ob ich dann ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger brauche, manchmal geht's daneben, meistens funktioniert's. Das heißt, ich habe jetzt nicht immer dieses Stundensatzmodell. Und die Frage ist immer, wie viele Stunden kannst du wirklich abrechnen? Ich bin ja manchmal draufgekommen, ich führe ja so eine kurzfristige Erfolgsrechnung, damit ich also das irgendwie unter Kontrolle habe. Ja, also 100% der Stunden rechne ich nicht ab.
Ja.
50% in guten Monaten ja, wenn schlechteren. Nein, es ist auch die Arbeit nicht in dem Ausmaß da. Ich gehe schon unter in Arbeit, weil ich mir da mal verzettel und da mal interessiert mich was und da recherchiere ich was und da schaue ich drei Newsletter an. Ja, aber ich bin mein eigener Herr, ich kann das so machen. Und solange die Arbeit dann irgendwann schicklich gemacht ist und manchmal muss man halt anrufen, Entschuldigung, ich habe jetzt das liegen lassen, wissen Sie, eigentlich tut mir leid, aber bin irgendwie nicht zusammengekommen und manchmal bin ich ganz ehrlich und sage, es hat mir auch nicht gefreut. Nicht? Und wenn was liegt, liegt es ja meistens länger. Also die Überlegung zu sagen, du kannst jede Stunde deiner Arbeitszeit gewinnbringend in Stundensatz abrechnen, das habe ich noch nie gesehen, aber vielleicht lebe ich einfach da in meinem Gemeindebau irgendwie in einer anderen Welt. Das wäre ja möglich.
Na, aber was dann schon klar ist, ist, dass du sagst, den Umsatz, den du machst, der kann sich dann nicht mehr dramatisch irgendwie steigern oder so. Also da musst du ja irgendwie an einem Deckel angekommen sein und dich damit auch zufrieden geben.
Ja, das ist richtig. Also erstens, man muss die Kosten reduzieren bis zum absolut vertretbaren Minimum.
Warum hast du dann eigentlich überhaupt ein eigenes Büro?
Das ist eine sehr gute Frage, warum habe ich ein eigenes Büro? Also ich habe zu Hause natürlich auch meinen WLAN-Anschluss, klar, damit ich ein bisschen am Handy herumsurfen kann. Ab und dann bleibe ich also in der Früh sitzen, meine Frau fährt in ihre Firma dort und arbeitet. Ich denke mir, hurra, bleibe zu Hause. Vor allem, es regnet stark. So, also ich sitze da, starte meinen Computer, schau darüber, denke mir, hey. Also, heute musst du schon sagen. Ich führe also einen guten Teil des Haushaltes. Das ist jetzt vielleicht nicht für alle interessant, aber ich sage zu meiner Frau, bitte lass es, das mache ich immer selber. Also, es zieht sich irgendwie durch, dieses Thema. Und da sieht sie, also, da muss ich halt schon Staubsaugen. Also, wenn jetzt gleich Staubsaugen ist erledigt und die Akten, in einer halben Stunde geht's auch noch. So, dann irgendwann um 10 denke ich mir, also, ein Kaffee wäre jetzt schon gut. Machen wir also einen Kaffee. Mein Gott, vielleicht irgendwas ich auswählen dazu. Ach, da liegt ja noch die Zeitung von in der Früh. Also, jetzt noch 20 Minuten Pause ist ideal. So, dann wird es irgendwie mittags, also ich bin schon müde, da drüben ist ja das Bänklein. Also wenn ich mich jetzt dort umlege und eigentlich LinkedIn mache, das ist doch gescheiter, als wenn ich irgendwo, wo es eh schon 3 Wochen liegt, jetzt noch 3 Wochen und einen halben Tag liegen lasse. Machst du das nicht? Naja, also 10 Minuten LinkedIn, das ist ja okay. Also ich werde da die Sarah wieder einmal stalken und schauen, was sie macht.
Dann das ist ich immer also, gut.
Dann mache ich also ihren
Podcast
da. Mein Gott, also das ist so ein tolles Thema. Ja, und was die wieder alles weiß und deren Gäste, also das ist sensationell. Da muss ich, also ich muss das jetzt einmal durchhören, dann muss ich mir das ein zweites Mal anhören, dann ist so viel Spannendes drinnen. Ja, dann schaue ich auf die Uhr, sitze ich also eine Stunde auf meiner Bank, habe wieder unheimlich viel Eindrücke und die Arbeit bleibt liegen. Das weiß ich. Also die Selbstdisziplin endet bei mir dann, wenn ich zu Hause bin. Daher denke ich mir, geh in der Früh ins Büro. Ich meine, da kann ich auch eine Stunde Podcast hören, so ist es ja nicht. Also das bedeutet, um es wieder auf den Punkt zu bringen, ich könnte zu Hause bleiben und ich würde mir nach 3 Tagen denken, Halleluja, das ist ein Lagerkoller, das hält es nicht aus.
Okay.
Die Tage, wo ich wirklich Homeoffice habe, mache ich dann mittags eine Stunde Türkenschanzpark oder Bötzensdorfer Schlosspark, renne dort einfach eine Stunde im Kreis herum, egal ob es jetzt regnet oder nicht, damit ich einfach in Bewegung komme und Frischluft habe. So, das heißt, der langen Rede, kurzer Sinn, mein Büro brauche ich. Mein Büro ist auch mein Rückzugsgebiet, ja, weil da kann ich wirklich tun, wie ich will, mit und ohne Staubsaugen. Und das Homeoffice, ich box nicht. Ich box emotional einfach nicht.
Zurück aber zum Umsatzthema.
Ja.
Das heißt, du bist zufrieden mit deinem Umsatz, du akzeptierst, da gibt es einen Deckel, mehr ist irgendwie nicht mehr möglich, weil du allein bist.
Also das ist so, Kosten möglichst runter, möglichst sparsam sein, ich brauche keine Statussymbole, keine tolle Adresse. Es wachsen natürlich die Kosten, Kammerbeitrag, Pensionsvorsorge wächst, das wächst Telekom, vor allem die Datenbankkosten steigen, ist ja das Nächste. Ne? Die brauche ich nicht nur eine Datenbank, sondern habe dann halt drei, wo ich wieder vor dem Problem ja stehe. Ist immer das Gleiche, nicht? Soll ich sagen, Frau Kollegin, recherchieren Sie in der Datenbank, die
brauchst
macht
einen
das,
neuen Zugang.
Bringt mir irgendwas, das muss ich mir anschauen, ich diskutiere das mit der, alles gut für die und ich habe wieder nichts gelernt und wenn ich dann selber vor der Datenbank sehe, kann ich es ja wieder nicht. Das heißt also, auch eine Datenbanknutzung ist so wie die ERV-Nutzung einfach eine Sache, die man selber können wird, müssen. Gut, also die Kosten irgendwie unten, Gemeindebau ist gut. Ich meine, jetzt gibt es ja wieder keine Anhebung der Mietzinse in den Gemeindebauten, profitiere wieder davon, ne? Das ist schön. Aber Umsatz, ja. Also Umsatz bin ich irgendwo schon am Deckel. Natürlich, manchmal geht es ein bisschen besser, dann geht es wieder ein bisschen weniger. Und es ist ja so, Umsatz. Also ich sitze am Samstag in der Früh und denke mir so, jetzt gehe ich ins Büro. Ich gehe ins Büro, sage meiner Frau, du, ich gehe jetzt ins Büro, das ist eh gewohnt. Und denke mir, jetzt gehe ich ins Büro, gehe da 20 Minuten zu Fuß, also ein schöner Spaziergang, Arbeit dort. Jetzt stehe ich dort und fange also Arbeiten an. Ich sage einmal, ich bin um 10 dort im Büro, bin dann vielleicht bis 4 am Nachmittag, also 6 Stunden. Die 6 Stunden werde ich nicht verrechnen können, weil ich schaue da irgendwo nach, lese nur 2 Newsletter, das muss auch sein, und der dämliche Datenschutz-Newsletter, und das ist nicht einer, sondern halt 4, und das ist alles so wichtig. Dann mache ich das, dann raffe ich mir also doch irgendwie auf, um diese eine Geschichte, die schon wieder eine Zeit liegt, abzuarbeiten. Und dann am Abend gehe ich nach Hause. So, jetzt stehe ich da und sage, ich war 6 Stunden im Büro. Von den 6 Stunden kann ich vielleicht 3 oder vielleicht 4 Stunden verrechnen. 3 oder 4 Stunden Steuersatz 50% drüber, bei 4 Stunden bleiben wir 2 Stunden über. Dann stehe ich da und sage, so, du Idiot, du gehst 6 Stunden ins Büro, lass deine Frau wieder allein daheim, das ist auch nicht gescheit. Sie weiß zwar schon zu helfen, aber irgendwie ist es doch nicht gescheit. Und sitzt 6 Stunden dort unten dafür, dass du 2 Stunden Umsatz mehr hast. Das ist völlig ineffizient. Es macht nur einen Sinn, wenn du mehr arbeitest oder einen ganzen Tag arbeitest. So, und deswegen gehe ich am Samstag ins Büro und bleib 6 Stunden und tue nur in meine Paragraphen für die Publikationen herumwühlen, dann muss ich mir nicht vorrechnen, dass diese Stundensatzabrechnungen deswegen irgendwo dann irgendwo ihre Sinnlosigkeit haben, weil jede zusätzliche Stunde mit dem Grenzsteuersatz von 50%, es ist einfach irgendwo nicht mehr interessant.
Ja. Ja.
Ja, und dann bin ich am Deckel angelangt. Irgendwann, da kennt man die nächste Thematik, am Deckel angelangt. Also irgendwann, Corona-Pandemie, alles bricht zusammen. Mein Geschäft bricht natürlich auch zusammen. Meine Frau ist irgendwie schon ein bisschen unruhig. Sagt, okay, dann finanziere ich unsere 2-Jahr-Familie durch. Sage, ja, das wird sein, weil meine Kosten laufen weiter. Umsatz ist weg. Nach einem halben Jahr, also nach 4-5 Monaten, kriege ich einen Anruf oder eine Mail von einem Klienten, den ich viel mache, so im touristischen Bereich. Und da mache ich viel, also ja, so Vertragsüberprüfungen, ein bisschen Markenrecht, ein bisschen Urheberrecht und so Model-Release-Verträge und alles, was man halt so in dem Umfeld macht. Naja, es ist ja so, sagen Sie, lieber Herr Ceresa, Sie sind ja als pragmatischer Mensch bekannt. Wir wissen, Sie sitzen da im Gemeindebau. Wir machen jetzt Unterstützung für den niederösterreichischen Tourismus, Covid, die neuen Regelungen. Könnten Sie uns helfen? Naja, denke ich mal, also darum kümmert habe ich mich nicht, mache ich. Naja, denke ich mir, auskennen tue ich mich auch nicht, aber mit meinem juristischen Handwerkszeug, ich war ja auf der Uni Assistent, weiß ja, wo ich nachschauen muss, ich kenne ja die Datenbanken, weiß ja, weil ich es selber mache, sage ich, ja, kein Problem, mache ich. So, dann bin ich also in einen Strudel hineingezogen worden, wo ich wirklich Samstag den ganzen Tag, Sonntag den ganzen Tag, weil diese ständig geänderten Corona-Verordnungen, nicht?
Ja,
ich lese die Verordnung. Verstehe sie nicht. Recherchiere rum, sieh das, lern jenes. Und ich habe mich da einfach in diese Corona-Verordnungen hinein vertieft. Auf wie obi um mich. Also Corona für die Bergbauern, Corona für die Beherberger, Corona für die Freizeitbauern, Corona für die Donauschifffahrt, Corona für die Lilliputbauern, Corona für eine Berghütte, Corona für einen Privatzimmervermieter mit oder ohne Schlüsseltresor, Corona für die Ferienziele da in Niederösterreich. Also ich rauf und rum, ich habe ganz Niederösterreich auf der Karte kennengelernt, weil ich mir gedacht habe, na, wo ist das und wie ist das? Und also ich habe das deswegen gemacht. Erstens, ich habe einen Umsatz gebraucht. Ich denke mir manchmal, du musst da aus aus deinem Markenrecht. Das zweite war, die haben so eine tolle Projektmanagerin gehabt. Ja. Eine junge Person, so in deinem Alter, ich habe mit der dann die eine oder andere Videokonferenz gehabt und ich habe mir gedacht, so, die kann ich nicht hängen lassen. Nicht? Also die muss und die steht vor einer unlösbaren Aufgabe. Und wenn ich die Person support, dann glänzt die, wenn die glänzt, dann strahlt der Geschäftsführer, wenn der Geschäftsführer strahlt die ganze niederösterreichische Landesregierung oder zumindest der Teil, der hier für die Corona-Prävention irgendwie noch empfänglich war. Und mein Motiv war einfach nur, ich unterstütze diese Projektmanagerin, weil die hängt sich auf, weil das ist nicht zu stemmen.
Ja.
Und ich probiere es halt und mache so gut es geht. Und damit erziele ich einen Umsatz. So, der Umsatz in dem Jahr ist explodiert. Also ich war ja ein Corona-Gewinner sondersgleichen. Und warum erzähle ich das jetzt? So, na, also das, der Umsatz gewaltig raufgegangen. Ja. Hurra! So, jetzt ist es natürlich so, die Einkommensteuer hinkt immer ein Jahr hinten nach. Ich habe zwar einiges auf Zeiten gegeben, anderes investiert. Plötzlich schnellt da also diese Einkommensteuervorauszahlung hinauf, nicht? Um erhebliche Summen. Mhm. Das ist ja als Freiberufler immer so ein Thema, nicht? Du hast also Februar, dann hast du Mai, dann hast du August. Und November, hast du immer diese Quartals, du musst also Liquidität planen, du musst abrechnen, hoffen, dass die Klienten alle zahlen, dass sie auch rechtzeitig zahlen, dazu läuft ja die Umsatzsteuer. Dieser ganze tolle Umsatz führt dazu, dass ich einfach in so eine Steuerbelastung hineinkommen bin, wo ich mir gedacht habe, Halleluja, was mache ich mit dem scheiß Umsatz? Ja? Natürlich läuft das alles über die Bücher, ist ganz klar, du kommst ja auch nicht mehr aus. So, also die Nachfolgen waren eine gewaltige Steuerbelastung, die ich dann, wie die Corona-Geschichte vorbei war,
noch einmal
stemmen musste.
Ja.
Also natürlich, man sagt, ja, du musst das jetzt wissen, bis 30 Jahre alt oder das musst also alles auf ein Sparbuch legen und so weiter. Ja, aber man schwimmt dann irgendwie im Geld und denkt sich, was mache ich damit und muss es ja trotzdem irgendwie sinnvoll verwenden und das wäre halt das sinnvoll oder jenes nicht. Und das verschiebt sich dann aus und aus der quasi, aus diesem Ausreißer nach oben kommst auch wieder nicht raus.
Mhm.
Und das finde ich halt als Freiberufler auch das Mühsame, dass du immer so ein Spielball bist, immer die Liquidität kontrollieren musst, immer schauen musst, dass die Steuer dazu ist und dass es pünktlich ist und so weiter. Ja. Und das Beste war, nachdem am Anfang wie dieser Lockdown war, ja, da war mein Geschäft einfach weg, nicht? Also, die Erfahrung ist, bei vielen Kanzleien und, ja, Markenrecht und das ganze Zeug braucht keiner. Die Seminare waren auch weg, publizieren hätte ich können, aber irgendwie ist mir auch nichts mehr eingefallen, aufgrund halt auch dieser wirtschaftlich schwierigen Situation. Und quasi mit einem Dreivierteljahr Verspätung sagt der Steuerberater zu mir, also wissen Sie, Sie haben da so einen Umsatzeinbruch gehabt, Sie könnten eine Corona-Hilfe beantragen. Ha, denke ich mir, sage ich, wissen Sie, das ziemt sich doch nicht. Als Anwalt, das geht ja nicht. Wieso soll ich da eine Corona-Hilfe beantragen? Also ich bringe das mit meinem, wie soll ich sagen, mit meiner Wertewelt nicht in Einklang, dass ich da, das sollen es anderen geben, die das brauchen, aber ich werde mich da schon weiter da rappeln. Ne? Sagt, das ist ein schöner Idiot, sie zahlen eh so viel Steuer. Denke mir, hat er recht, ich zahle viel Steuer, bin ein schöner Idiot, sage ich, gut, wenn es meinen machen sollte. Ich kriege also in zwei Tranchen 5.500 €, denkt man, na, eigentlich hat er recht gehabt. So, was ich wiederum nicht bedacht habe, Corona, Umsatzausfallersatz, geht also in die Einkommensteuer. Am nächsten Jahr habe ich also vor die 5.500, 2.500 mit Einkommensteuer mehr gezahlt.
Ja.
Und mir gedacht, also wenn ich es nicht gehabt hätte, wäre es irgendwie gescheiter gewesen und so. Und so kommst du drauf. Ja, diese Umsatzgeschichte ist schön und ist wichtig, man lebt davon, aber irgendwo, wenn es dann oben genug ist, ist es genug, noch mehr geht allein nicht. Und wenn du noch mehr hast, bist du noch viel volatiler dran, weil es sich so rasch ändern kann.
Ja. Okay. Aber das heißt eben für dich, für dich passt das so. Du sagst so, du hast einen gewissen Deckel, deine Summe X, um den Betrag spielt sich immer herum und damit bist du auch happy und das passt so.
Naja, also meine Motivation ist immer die zu sagen, wie weit bringe ich den Anteil meiner Kosten am Umsatz runter, ja? Weil in Wahrheit kannst du Umsatz, das sind ja als Fixkosten, fast nicht ändern. Es gibt ganz wenige Positionen, sodass ich sage, eine ganz schlanke Struktur mit schlanken Ausgaben, daher auch der Gemeindebauanwalt, auf lange Sicht gesehen wurde, ist eine der besten Investitionen ever, ja?
Ja.
Macht es Sinn, weil auf der Umsatzseite, du kannst ja so wenig machen. Nicht? Ich kann natürlich jetzt irgendwie versuchen mit allen möglichen Aktivitäten, aber so wirklich, du brauchst jemand, der einen Bedarf an der Beratung hat, auf dich aufmerksam wird und sagt, ja, Herr Chiresa, ich glaube, Sie könnten es lösen für mich. Und dann will die Person oder das Unternehmen wissen, was kostet das? Und dann sagst du es und dann kannst du machen. So, und viel mehr Handlungsoptionen und Spielraum hat man als Einzelner einfach nicht. Ja?
Genau, ja. Also deswegen sage ich ja, also ja, wenn man genau. mehr machen will, müsste man sich dann...
Ich bin quasi am Ende der Fahnenstange angelangt. Ja. Ich kann es noch so viel herumdrehen und wenden, wie ich will. Ich kann es auch noch ja. schöner reden, als ich es dir jetzt erzählt habe. Aber es ist mir das Ende.
Ja, ja, und das ist fein für dich.
Es ist fein für mich. Ich glaube, ich kann schön davon leben. Ich meine, ich fahre jetzt dann 15 Jahre alten VW Charan. Diesel geht abgedatet, Familienkutsche, weil es allein teurer ist, die Familienkutsche wieder wegzugeben, als wir sie beizubehalten. Ich brauche das Auto auch nicht. Ich habe keine Statussymbole. Ja. Ich fahre jetzt nicht wirklich auf Urlaub. Ich habe keine Hobbys, gar nichts. Das geht gut. Also ich glaube, man kann voll zufrieden sein. Ja. Ja.
Sehe ich auch so. Ist, ja, wie gesagt, ist ja eine Typsache und das geht es ja auch im Podcast, um unterschiedliche Persönlichkeiten da hervorzuheben und unterschiedliche Denkweisen zu präsentieren oder mit ihnen zu inspirieren. Wie du wahrscheinlich bereits gemerkt hast, ist Meinhard ein hervorragender und humorvoller Geschichtenerzähler und ich habe das Gespräch mit ihm wirklich sehr genossen. Tatsächlich habe ich mich das erste Mal mit einem Gast richtig verplaudert und wollte das Gespräch aber keinesfalls abbrechen oder im Nachhinein irgendwie kürzen. Deshalb haben wir uns entschieden, das Gespräch auf 2 Folgen aufzuteilen. Besonders am Ende wird es nochmal richtig lustig und ich werfe Meinhard sogar vor, dass er ein schlechter Verkäufer sei. Sei also gespannt und hör nächste Woche wieder rein.